Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointsTC.
Unser Partner Havesco macht jeden Wein zum Erlebnis. Das vorgestellte 4-Flaschen-Paket ist bestellbar auf havesco.de, zusammen mit über 9000 weiteren Weinen.
Herzlich willkommen zu einer Live-Folge. Wir senden heute aus dem Volksparkstadion und was soll ich sagen, wir sind ausverkauft. Mega, 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 danke, das hat schon mal gut funktioniert. Ja, es waren aber nicht ganz 57.000, also wir sind nicht wirklich im Innenraum der Arena, aber wir sind im Medienraum. Da, wo normalerweise die Pressekonferenzen stattfinden, sitzen jetzt uns gegenüber etwa 80 Hörerinnen und Hörer, die heute mit uns mitverkosten. Und auf dem Podium sitzen der liebe Lars.
Hallo, moin.
Der magische Michi.
Servus.
Ich bin Axel und heute haben wir einen Gast, für den das Ganze hier sowieso ein Heimspiel ist, denn er arbeitet hier. Als er vor etwa 1,5 Jahren nach Hamburg zog, kam, sah und siegte er. Mit ihm ist der HSV nach 7 Jahren endlich wieder in die erste Liga aufgestiegen. Und er sagte damals, das fühlt sich an, als sei eine Champagnerflasche 7 Jahre lang geschüttelt worden und dann wurde der Korken aufgemacht. Und diese Art zu denken gefällt uns, auch weil sie zeigt, dass unser Gast nicht nur mit Fußball, sondern auch mit Wein groß geworden ist. Zumindest hat er viele Jahre in Weinregionen gelebt. Aufgewachsen im Saarland hat er einige seiner größten Erfolge in der Pfalz gefeiert, beim FC Kaiserslautern. Und ich mache das jetzt nur mal stichpunktartig, weil sonst wird es zu lang dauern. Pokalsieger und deutscher Meister als Kapitän des FC Kaiserslautern. 25 Nationalspiele, 25 Länderspiele und 1996 Europameister. Er war dann 2017 und 2021 wieder Europameister, aber diesmal nicht als Spieler, sondern als Trainer der U21. Er war Torschützenkönig der Bundesliga und Fußballer des Jahres. Er war Nationaltrainer der Türkei und er ist Sportvorstand beim HSV. Lieber Stefan Kunz, vielen Dank, dass wir heute hier sein dürfen und dass du dir die Zeit nimmst.
Ja, moin.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointsTC.
Stefan, aber sag doch mal, ich habe so halt so ein bisschen gegoogelt und auch die letzten Tage natürlich schon. Es gibt ein Weingut Stefan Kunz, mit dem du aber augenscheinlich nichts zu tun hast.
Schade eigentlich.
Aber wie viel Wein hat dein Leben bestimmt? Also wie stehst du zum Wein?
Gut, also wir haben ja jetzt, oder ihr habt mir gesagt, ich kann hier ruhig ein bisschen was Privates erzählen. Wer würde nicht morgen alles im Abendblatt stehen?
Nein, übermorgen.
Übermorgen. Genau. erstmal danke für die Vorstellung, damit Sie wissen, was für ein Typ hier vor Ihnen sitzt, außer so wie Sie mich halt vielleicht aus dem Fernsehen oder der Zeitung kennen. Das, was du alles aufgezählt hast mit den Titeln, das steht ja normalerweise auch auf deinen Autogrammkarten drauf. Und so in meinem letzten Jahr des Profitums habe ich meiner Oma diese Rückseite der Autogrammkarte gezeigt und habe gesagt, guck mal, Oma, ist cool, ne? Dann hat sie gesagt, ja, mein Bub. Aber damit kannst du später an der Kasse vom Aldi nicht bezahlen. Ne? Also was ich sagen will, die weibliche Seite meiner Familie, sowohl Omas und auch meine Mutter, die haben extrem aufgepasst. Deswegen muss ich ja erst was Richtiges lernen. Also bin ja mit 17 Polizist geworden, zuerst mal im Saarland. Und das war sicherlich immer alles gut. Wein, okay, dann bin ich jetzt auch ehrlich. Das fing erst an, als ich 20 war. Weil damals, mein erstes Jahr beim VfL Bochum, wir gehen in die Sommerpause und mein damaliger Trainer Rolf Schafstahl sagt zu mir, hör mal, was machst du denn im Urlaub? Und dann sage ich, ja, ich fahre mit meiner Freundin dorthin, wo ich mit meinen Eltern öfter mal war, in den Schwarzwald. Wir haben da auf dem Bauernhof so Übernachtung mit Frühstück, 18 Mark. Und dann hat er gesagt, boah, willst du die mal heiraten? Und dann sage ich, im Moment sieht es eigentlich ganz gut aus und so. Sagt er, okay, pass auf, ich schreibe dir eine Adresse auf, da kommst du mal hin, da zeige ich dir mal, wo du mal mit deiner zukünftigen Frau hingehen sollst. Wir haben das natürlich gemacht, hörst natürlich auf den Coach, ist ja klar. Und diese Adresse war die Traube in Thonbach in Bayersbronn. Da hat er immer logiert. Und wir sind da hingekommen. Ich habe mich nicht getraut, einen Schritt irgendwo rechts oder links neben dem ganz normalen Teppich da zu machen. Was ich sagen möchte, damals war sogar noch der Willi Finkbeiner noch der Chef. Heiner Finkbeiner war der Leiter des französischen Restaurants mit Harald Wohlfahrt. Und aus dieser Begegnung wirklich hat sich dann eine Freundschaft ergeben mit dem Heiner Finkbeiner auf der einen Seite, mit Herrn Wohlfahrt auf der anderen Seite. Und wir sind, das ist ja nicht so weit vom Saarland zu erreichen, wir sind da nachher sehr oft hin. Und ich bin Alkoholschwachmatiker, also ich vertrag nicht viel. Wahrscheinlich auch ein bisschen meinem Beruf geschuldet, möchte ich auch nicht die Kontrolle verlieren. Wobei ich mich dann mit jedem Glas da ein bisschen so annähere. Deswegen bin ich da sehr vorsichtig. Und das wusste der Heiner Finkbeiner. Und er hat sich so praktisch wie so ein Pate um mich gekümmert. Der hat dann abends so 5, 6 Gäste nochmal irgendwo hinbestellt in der Traube. Und dann hat er Flaschen Wein geöffnet. Und dann war dann angefangen von einem deutschen Rotwein zum Beispiel, über einen österreichischen, über einen französischen, über dann argentinischen oder Südafrika, waren dann verschiedene Flaschen. Dann hat er angefangen, hat mir erstmal erklärt, was das Glas für den Wein bedeutet, warum das so und so aussehen sollte. Dann hat er mir erzählt, was die Schlieren bedeuten, wenn der Wein so runterläuft. Dann hat er mir versucht zu erklären, wie man am Rande des Weins erkennt, ob der schon ein bisschen älter ist oder nicht so alt ist. Und dadurch konnte ich natürlich dann auch verschiedene Weine testen. Am Anfang habe ich natürlich gesagt, schmeckt oder schmeckt nicht. Und dann, so hat er versucht, so ein bisschen meinen Geschmackssinn ein bisschen für den Wein zu sensibilisieren, damit man so ein bisschen erkennt, was man mit welchem Adjektiv oder was auch immer umschreibt bei einem Weingeschmack. Und von da an habe ich dann so immer mal wieder so 1, 2, 3 Gläser zum Essen schaffe ich. Ist aber trotzdem für mich immer noch was ganz Besonderes. Ne? Ich habe so eine gewisse Nähe zu Markus Schneider durch die Pfalz. Deshalb, Sie können, wenn wir jetzt zu mir nach Hause fahren, kriegen wir auf jeden Fall einen Schluck Tohuwabohu. Das ist so ein bisschen mein Lieblingswein von ihm. Komischerweise, weiß gar nicht, ob man das hier sagen kann oder ich dann ausgepfiffen werde.
Kann man rausschneiden.
Ja. Ich trinke den Wein wirklich ganz gerne aus dem Kühlschrank, auch den Rotwein.
Nein, stopp, damit hast du gleich schon erster richtiger Punkt.
Super.
Kenner. Ja. Weil das Alte, was Michael uns ja immer allen beibringt, die Deutschen trinken Weißwein zu kalt und Rotwein zu warm und wir raten immer allen, Rotweine in den Kühlschrank und aus dem Kühlschrank trinken. Michael, sag nochmal warum.
Weil Stefan uns das so gesagt hat. Wer Stefan das so gesagt hat. Naja, das Problem ist natürlich, es ist vor allem der Alkohol. Also Rotwein hat generell ja ein Problem. Die Menschen trinken immer weniger Rotwein, mehr Weißwein, weil es leichter ist, weil es weniger Alkohol hat, weil man das Gefühl hat, man kann mehr davon trinken. Und durch das Global Warming sind die Weine immer opulenter geworden. Die waren früher vielleicht mit 12, 12,5 Alkohol und jetzt sind sie 14, 14,5, 15, 16 Primitivo, hurra, also sehr hochprozentig. Und je wärmer der Wein wird, umso stechender wird der Alkohol, sowohl in der Nase als auch am Gaumen, wird dann richtig brennig, also brennt dann richtig am Gaumen und macht dann gar nicht so viel Freude. Und auch wenn die Flasche mal offen ist, der Kühlschrank ist also der Ort, wo es immer dunkel ist, das ist für den Wein sehr, sehr gut, wenn der einmal drin ist. Direkt aus dem Kühlschrank bei 5 Grad trinkt man ihn dann auch nicht, das ist schon zu kalt, aber warm wird er von alleine. Allein das Einschenken macht in der Regel 1 Grad sofort durch die Glasoberfläche. Und deswegen ist es gescheiter, dass der Wein wärmer wird, weil wenn er zu warm ist, ihn zu kühlen ist schwierig und von daher ist das also von Grund auf wirklich sehr gescheit. Und vor allem so die leichten, so Pinot Noirs, leichte Blaufränkisch oder Zweig, so, die sind eigentlich dafür gemacht, Beaujolais, dass man sie kalt trinkt, also kühl. Ja.
Bei dir habe ich auch gelernt, dass Zimmertemperatur heute eben nicht mehr das ist, was es früher war. Ne?
Genau so ist es, ja. Was ihr alle schon gelernt habt. Ja, also ich finde, wir sollten auch irgendwann mal was trinken.
Gibt es auch Weine heute?
Also erstmal vielen Dank an den HSV logischerweise, weil es gab sogar ein Aperitif für unsere Gäste. Das wusste ich auch gar nicht, dass es also schon was vorweg gab. Und ich habe mich so, also wenn ich immer in dieses Volksparkstadion komme, als Österreicher fühle ich mich immer so wahnsinnig empfangen, weil es war dann doch ein Österreicher, der die größten Erfolge gefeiert hat als Trainer. Und da merke ich schon, oft zwinkert man mir zu oder so, denke ich so, ja. Aber die Wahrheit ist, als Ernst Happel in Österreich Bundestrainer war, ich habe immer Angst gehabt vor dem. Wenn ich den im Fernsehen gesehen habe, der war so knorrig und so, der wirkte immer so. Also ich habe immer gedacht, so, wow, also das war wirklich jemand, vor dem ich großen Respekt habe. Und hier höre ich aber von den Granden, die ich natürlich auch schon kennengelernt habe vom HSV, dass das einfach ein super Typ war, eher wortkarg, ja, also so wie ich. aber eben sehr geradeaus und sehr direkt. Und die Leute erinnern sich da schon auch noch gern an ihn zurück.
Wusstest du von meiner österreichischen Vergangenheit?
Jetzt erzähl. Wo wusste ich nicht, ne?
Nee, mein Vater hat 2 Jahre bei Austria Wien gespielt.
Okay.
Und von 68 bis 70 haben wir in Wien gelebt und ich bin dort auch in die erste Schulklasse gegangen.
Und dann hast du dich nicht in diese Stadt verliebt, dass du dann irgendwann gesagt hast, nach Bochum vielleicht?
Mit 7.
Ja, okay.
Ich kann dir noch sagen, wir waren in Simmering, haben wir gewohnt, in der Haufengasse 2. Okay. Das weiß ich noch von damals. Und ich durfte damals dann anfangen, Elfmeter zu schießen gegen, das habe ich vergessen.
Wiener Sportclub Vienna.
Vienna war der Otschwirk, kann das sein?
Kann sein, ich bin ja schon so lange in Deutschland, ich komme gar nicht mehr aus. Ja. Auf jeden Fall gibt es 4 verschiedene Weine heute, das wollte ich schon mal sagen.
Wonach hast du die ausgesucht? Weil hast du sie nach dem HSV angesucht, nach Stefan, wie hast du die Weine ausgesucht?
Wenn das nach mir ausgesucht hat, hat er gelogen.
Das stimmt, ich habe Stefan nicht gefragt, sondern ich habe, also wir starten mit einem französischen Schaumwein, weil Jean-Luc Dompé, Ryan Philippe, William Mickel-Bransis, Abu Bakr Soumahoro und sprechen Tuta, kommt aber von den Komoren, Warmed Omari, quasi diesen Bezug bei dem Verein haben. Und dann dachte ich, das wäre eigentlich super spannend, da was zu haben. Dann gibt es einen Pfälzer Weißwein, weil, dachte ich, also für die deutschen Spieler beim HSV, für deine Pfalz-Vergangenheit vom VdP Weingut Rings, zum Weißburgunder Chardonnay. Dann gibt es was aus Portugal, weil ihr, wie ich finde, last minute einen wahnsinnig starken Spieler geholt habt mit Vera und da gibt es aber auch noch, ich glaube, Herr Fernandes kommt auch aus Portugal und euer junger
Fabio Baldé.
Fabio Baldé, genau, hat U21 auch schon für Portugal, glaube ich, gespielt. Und dann enden wir mit Capaldo, der aus Salzburg kam, mit einem argentinischen Rotwein. Also prickelnd Weißwein und dann zweimal Rotwein, das war der Grundgedanke. Und sie probieren einfach mit und wir probieren die Weine und verkosten die jetzt gemeinsam und dann erzählen wir und wollen natürlich noch wahnsinnig über dich erfahren und kennenlernen und ja, das ist die Idee.
Cool. Und jetzt kommen die Weine irgendwo her?
Ja, die kommen nicht nur irgendwo her, die werden von Zauberhand gebracht. Also wir starten mit einem Cremant von der Loire, vom Weingut Bouvet, der heißt Jubilé. Und ich dachte, man ist ja ein bisschen her, dass ihr aufgestiegen seid, aber man kann ja immer noch feiern. Stefan, was heißt, wirst du natürlich tausendmal schon gefragt worden, aber jetzt ist schon cool, oder? Bundesligist zu sein? Sag mal, was ist jetzt alles anders oder kanntest du es eh schon oder wie empfindest du jetzt gerade die Situation?
Letztendlich, sagen wir mal, unabhängig von der Qualität einer Person war es deshalb, finde ich, eine gute Entscheidung vom Aufsichtsrat, jemanden zu holen, der nicht unbedingt so Seilschaften in Hamburg schon hat, der vielleicht, auf den sehr viel Einfluss genommen wird oder der vielleicht auch aus der Vergangenheit schon verschiedene Geschichten hat. Ne? So konnte ich relativ frei sein in allen meinen Entscheidungen, zumindest mal, was mein Bauchgefühl angeht. Und ich glaube, das ist so eine Empfehlung, die ich auch jedem gebe. Im Grunde genommen sagt uns unser Bauch ganz, ganz oft, was die richtige Entscheidung ist. Wir trauen uns nur nicht immer darauf zu hören, weil manchmal die Faktenlage etwas anderes sagt oder vielleicht der ein oder andere noch beeinflusst wird von Leuten drumherum. Und so konnte ich relativ frei Entscheidungen treffen. Die waren am Anfang natürlich die Transferentscheidungen, so Davy Selke. Das war, weil Steffen Baumgart ihn natürlich auch kannte aus der Kölner Zeit. Ich kannte ihn von der U21. Die schwierigste Zeit war für mich im November, als es dann darum ging, einen neuen Trainer oder uns für einen neuen Trainer auszusuchen. Und was man gar nicht so in der Öffentlichkeit so richtig weiß, es war natürlich dann auch so ein Scheidepunkt mit Klaus Costa. weil Klaus wurde oder ist mit Jonas Bolt hierher gekommen. Und hatte, sagen wir mal, noch kein richtiges Profil, so habe ich es empfunden. Ich habe ja dem Aufsichtsrat gesagt, ich möchte gerne hierher alleine kommen. Ich komme nicht extra mit meinem Spezi und dem Bruder von meiner Schwester und noch dem Schwager oder sonst was.
Das wäre das Gleiche, glaube ich. Dann ist der Bruder, okay.
Genau, also ich bin nicht mit einem festen Team gekommen, sondern alleine, weil ich auch das Gefühl hatte, vor allem auch nach Gesprächen mit Erik Huber, meinem Vorstandskollegen, dass der HSV schon qualitativ gut besetzt ist in vielen Bereichen. Und ich finde, so für mich ist Kompliment heutzutage ist nicht mehr das, was du jetzt eben so aufgezählt hast. Das ist schön, das ist aber meine Vergangenheit, da lebe ich auch nicht mehr drin. Ich bin zwar stolz auf das, aber das hat in meinem aktuellen Leben, findet das nicht mehr richtig statt, was da mal früher war. Und das hat angefangen als U21-Trainer, wir haben den ersten Titel gewonnen und eine Mama hat zu mir gesagt, wir werden nie vergessen, was sie für unseren Sohn gemacht haben. Und da habe ich gemerkt, das hat mich mehr mit innerer Freude erfüllt, als den Pokal hochzuhalten. Es war wirklich so. Und ich glaube, das kommt dann mit dem Alter oder sowas. Und deswegen habe ich mir so als Aufgabe gesetzt, viele Menschen, die hier beim HSV arbeiten, die auch Qualität haben, zu unterstützen, sie zu begleiten, hinter ihnen zu stehen. Und das war damals im November praktisch eine Doppelentscheidung, einmal für Merlin und sein Team und auch für Klaus, dass wir da nichts anderes mehr mit reinholen. Und das war eine Bauchentscheidung in zum hohen Maße und natürlich nicht beeinflusst von außen. Und so glaube ich, dass wir da eine ganz gute Entscheidung getroffen haben. Auch was ich nochmal sagen möchte, klar, die Titel, für die bin ich zuständig mit meinem damaligen Fußballkollegen. Aber das, was jetzt hier beim HSV geht, und das kann ich Ihnen zu 100% sagen, das geht nicht mit einem Mann. Das ist nicht ein Mann, sondern der HSV hat grundsätzlich in der Direktorenebene, wir haben ganz viel sehr gute Mitarbeiter. Und es gilt nur, uns richtig auszutauschen miteinander, auf eine gute Ebene zu finden. Und das macht auch nicht immer Spaß. Also es gibt auch Tage, da kann Erik mich nicht mehr sehen und ich ihn nicht. Aber was wir schaffen ist, dass wir zusammen immer an einer Lösung arbeiten und uns da auch gerne dagegen aufarbeiten. Und das ist das Coole hier, was ich ein bisschen vermisse. Deswegen bin ich eben schon mal so ein bisschen bei den Leuten rum, weil ich wollte wissen, ob die zu Hause auch mit Freunden Wein trinken. Also im Saarland ist es schon ein bisschen herzlicher, wärmer.
Ja, aber
also ich meine nicht vom Wetter her.
Nee, aber du hast mir das ja mal erklärt.
Das
kommt, also das sind noch.
Ja, ich frage mich wann.
Ja. Also ich kann dir mal sagen, wie es ist.
Wenn der Champions League spielt, dann hat er schon immer jeden Abend jemand,
also ich bin jetzt ja ungefähr 14 Jahre Chefredakteur des Abendblatts und neulich hat mich ein Reeder eingeladen in die Hanselounge zu einem Essen. Ein großer, bekannter Hamburger Reeder. Und dann setzte er sich hin und sagte, Herr Haider, wissen Sie, ich habe gedacht, es ist jetzt doch mal an der Zeit, dass wir mal Mittagessen gehen. Und dann dachte ich so, ja, das stimmt. Wie lange sind Sie jetzt schon da beim Abendblatt? Sag ich, ja, 14 Jahre. Sag ich ja. Also das war so. Also ich glaube, du musst einfach, also die Herzlichkeit stellt sich so ab Jahr 5, 6 ein. Da kann es auch mal zu einer stürmischen Umarmung, ja, stürmisch ist übertrieben. Und ab 10, dann werden viele sagen, guck mal, der bleibt. Aber da muss man sich nicht. Und ich glaube, in den ersten, ich weiß nicht, wie es dir ging, Michael, als Österreicher, in den ersten 2, 3 Jahren, die Hamburger sind so, dass sie denken, 3 Jahre ist ja nichts. Warten wir es mal ab, ob der noch ein. Und dann fangen sie an, sich den Namen zu merken.
Aber ist das denn möglich in diesem kurzweiligen Geschäft, Stefan, dass man lange, dass man Jahrzehnt ist bei einem Verein, auch in deiner Position, ist nicht immer sofort Unruhe, verlierst du 2-mal, dann wird schon vorher. Nehmen wir uns mal mit, wie ist nicht dieser ständige Druck oder sagst du, ich bin schon so lange dabei, weißt du, ich kann trotzdem schlafen oder ist es dann doch nicht so?
Also für den Job an sich, das gilt aber für jeden, in jedem Bereich, musst du eine, eine Leidenschaft musst du haben. Ich kann nur, wenn ich mich für etwas interessiere, man muss ja sagen, ich habe jetzt die Berufsfelder schon öfter mal gewechselt, ich brauche eine Herausforderung. Und wenn diese Herausforderung, wenn ich die erkenne, dann mache ich das mit einer unglaublichen Leidenschaft und mit einer sehr hohen Emotionalität. Und dann wird es meistens ganz okay. Und mir ist es total egal, wann mein Vertrag ausläuft. Mir ist es wurscht, ob sich da schon jemand Gedanken drüber macht. Ich lebe immer im Hier und Heute und ich weiß das nur, jetzt kann ich ja das beeinflussen, was vielleicht in Zukunft kommt. Wenn du mich jetzt heute fragst, würdest du gerne in Hamburg bleiben, sage ich klipp und klar ja, weil ich persönlich das Gefühl habe, dass hier diese Aufgabe noch nicht zu Ende ist, dass wir am Anfang von einem Weg stehen, den ich gerne mit begleiten würde, weil Hamburg so etwas hat, nicht nur als Stadt, ist natürlich für mich außergewöhnlich. Wir haben im Saarland insgesamt 1 Million Einwohner insgesamt, dann ist es hier schon ein bisschen was anderes, unabhängig jetzt dann natürlich von den ganzen Sehenswürdigkeiten und sowas. Aber die Stadt hat natürlich auch nicht nur 3 Bundesligisten mit unseren Mädels und mit dem FC St. Pauli, sondern ich glaube, dass das dann hier schneller etwas entstehen kann, als vielleicht in anderen Städten. Und muss so sagen, ich persönlich, wenn du mich jetzt fragst, glaube, dass das mein letzter Verein ist. Ja. Ne? Weil diese Energie und diese Leidenschaft, die kriegst du, oder ich in meinem Alter, die habe ich gemerkt bei dem Anruf. Weil ich habe zu meiner Frau gesagt, wenn das wieder einer ist, der mich fragt, ob ich irgendwo Vorstand machen will in der Bundesliga, dann lege ich gleich auf. Und sie hat aber gemerkt bei dem Telefonat, boah.
Ist ein Zweitligist. Also war es halt das Zweitligist angerufen. Ja, deswegen. Ja.
Ist wirklich so. Ja. Er hat gesagt.
Also du hattest Angebote aus der Bundesliga und hast aber gesagt, mache ich nicht. Und dann hat der HSV angerufen und dann.
Genau, der hat angerufen und zuerst nur seinen Namen genannt und damit habe ich noch keinen Vereinsbezug hergestellt. Und da hat er gesagt, können Sie sich vorstellen, dass Sie nochmal als Vorstand im Fußballverein arbeiten? Und ich habe natürlich gesagt, nee, kann ich nicht, weil ich glaube, die 2-3 Vereine, die mich in der Bundesliga reizen, die wollen mich nicht. Mhm. Dann habe ich gesagt, für wen rufen Sie überhaupt an?
Ja. Bayern München. Ah ja, okay, na Moment.
Ja, und dann sagt er, ja, für den HSV. Oh. Da habe ich gedacht, boah, scheiße, das ist gut. Das ist. Oh nee.
Schön, das ist,
und meine Frau guckt dann so und sagt, wer ist da? Wer ist da? HSV. Genau. HSV. Meine Frau. Oh. Ich hatte ja fix und fertig für die EM, war ich ja TV-Experte schon gebucht und war alles okay. Also war klar, die Kinder können weiter Butterbrot essen und so. Aber das war dann schon eine Überraschung.
Aber deine Familie wohnt noch in Fuhrpach, oder?
Ja, genau. Ja? Also die sind im Saarland. Ja. Ne? Da wohnt in diesem kleinen Ort wohnt meine Tochter mit ihrem Mann und ihren 2 Kindern. Und mein Sohn mit seiner Frau und seinen 2 Kindern, das heißt also 4 Enkelkinder, die wir haben. Meine Eltern wohnen noch da, mein Bruder wohnt noch da. Das ist so unsere Basis der Familie. Und meine Frau, brauche ich jetzt den bisschen älteren Damen hier nicht zu erzählen, die ist Oma, die ist Chefin von der Familie. Mhm. 4-mal Oma. Wenn die eine Woche nicht gesehen hat, dann dreht die durch. Ne? Und die Enkelkinder auch.
Und auch die Kinder werden sich natürlich freuen, dass Oma da ist. Logisch. Klar. Also, ne?
Genau. So, und jetzt bin ich dann unter der Woche, wie gesagt, Strohwitwer, habe ich eben schon mal hier so ein bisschen kundgetan. Falls mal einer auf die Idee kommt, mich abends einzuladen zum Essen, bin ich immer gerne dazu bereit, weil ich mir da nichts kochen muss. ja, genau. Hat er eben allerdings auch gemacht, muss ich fairerweise sagen. Und ich muss sagen, für mich ist das natürlich ein tolles Arbeiten unter der Woche. Jetzt zum Beispiel, wartet keiner daheim, ob ich jetzt hier 4 Stunden sitze oder 2 oder ob ich hagedicht bin oder nicht. Zumindest mal kriege ich von zu Hause keinen auf den Deckel. Und das macht natürlich auch eine gewisse Freiheit im Arbeiten unter der Woche. Von daher gesehen ist es ideal, so wie es im Moment ist.
Ich muss gerade daran denken, man kann. Ja, man, ich meine, wenn du das so sagst mit der zweiten Liga, dann man kann sich gar nicht mehr erinnern an die Zeit. Wie lange ist das her, oder?
Das ist so typisch HSV, finde ich. Nachdem wir aufgestiegen sind, die ersten 2 Spieler, die mir empfohlen wurden, waren Modric und Thomas Müller. Ja. Da wusste ich schon, okay, die Latte liegt hoch.
Aber war da was dran an Thomas Müller? Das klang jetzt nicht so ganz abwegig, als ihr das hörte. Bitte? War da was dran an Thomas Müller, an diesem Gerücht, dass der...
Ah, jetzt mach einen Punkt, ey.
Michael, was muss man jetzt, du hast ja gesagt, irgendwie, man braucht kein spezielles Wein, kein spezielles Glas dafür. Man kann Wein aus allen Gläsern trinken. Worauf muss man achten? Man muss, wenn man einen sehr aromatischen Wein hat, zwischendurch mal vinieren.
Genau, also das ist jetzt der erste Wein, der ist jetzt auch nicht so wahnsinnig aromatisch, ist ein Blanc de Blanc, also nur aus weißen Rebsorten. In dem Fall, die Loire ist relativ bekannt für Sauvignon Blanc, also Sancerre, Puy Fumé und für den Chenin Blanc. Und das ist vor allem Chenin Blanc mit ein bisschen Chardonnay. Wenn das auch das Glas für den prickelnden Wein ein bisschen größer ist, dann kriegt man einfach ein bisschen mehr in der Nase auch schon mit. Man schwenkt es jetzt aber nicht ständig, weil über quasi viele Monate versucht wurde, diese Bubbles in diese Flasche zu kriegen und wir nicht versuchen werden, in wenigen Sekunden das alles wieder zunichte zu machen. Aber man kann das schon ein bisschen machen, um eben die Oberfläche des Glases ein bisschen zu benetzen, um ein bisschen mehr mitzukriegen eben. Was ich daran mag, ist, es ist sehr, sehr fein, es ist nicht ganz trocken, ja, also es ist trocken per Definition, aber es hat 12 Gramm Restzucker. Es hat auch eine natürliche Säure. Das mit dem Restzucker, Axel und ich, wir unterhalten uns ja manchmal im Podcast drüber. Das ist so eine Zahl, da kann man ein bisschen angeben oder flexen, wenn man das weiß. Aber es ist nicht wirklich relevant. Man muss nur wissen, dass auch ein Ruinart Rosé oder ein Moët oder so, die haben auch 10 Gramm Restzucker und ein Bollinger Jahrgangs Grand Année für 250 Euro, da hat irgendwie so 4 Gramm. Und dann gibt es aber auch welche mit Zero-Dosage, ganz staubtrocken. Das heißt, da wird kein zusätzlicher Zucker am Ende nochmal eingefügt, gemacht werden die alle gleich, erst am Ende entscheidet es und das macht man, um es ein bisschen bekömmlicher, um es ein bisschen geländegängiger zu machen mit dem Zucker.
Axel, Stefan, was riecht ihr? Und alle, darf man noch zwischendrufen? Ja, Sie können natürlich auch alle mal riechen und sagen, und das Gute ist, bei Michael weiß man immer, also wenn es nicht, wenn man voll daneben liegt, dann macht Michael so, so. Und wenn man, also insofern, aber man kann eigentlich alles sagen. Stefan, was riechst du?
Ich würde gerne mal die Kiste.
Sehr gut, sehr gut.
Nachher heißt, ich wäre gebrieft gewesen.
Nein, bist
du
nicht.
Und so können, finde ich, die Gäste mal ihr eigenes Empfinden.
Zum Wohl. Ja, zum Wohl. Genau. Also ich glaube, man kann riechen und auch dann schon in den Mund nehmen und dann hat man so einen Gesamteindruck, der mir zum Beispiel...
Ich höre grüner Apfel, habe ich nämlich auch. Grüner Apfel, würde ich sagen, ja. Ein Punkt.
Grüner, ja. Oh. Grüner, vielleicht auch gelber Apfel.
Da geht's
also
schon los.
Ganz so grün, also es ist schon eher reif. Vielleicht ein bisschen Birne, das wäre klassisch für den Chenin Blanc. Ich finde, wenn Sie das im Mund haben, im vorderen Bereich der Zunge habe ich so ein bisschen Ananas. Also auch wenn ich es runtergeschluckt habe und das im Mund so ein bisschen habe, dann kommt so ein bisschen so eine leichte Exotik Ananas.
Wollen wir mal testen, wer hat auch Ananas? Michael, das hast du alleine.
Na, da haben wir schon ein paar Experten, gibt es schon hier, habe ich schon gesehen. Die anderen, wir haben ja noch ein paar Stunden Zeit, uns anzunähern. Und dann ist es eine sehr, sehr feine Perlage. Also es ist jetzt nicht so extrem bubbelig im Mund oder man denkt so, es schäumt dann hier alles raus. Und dann kommt hinten eben diese leichte Cremigkeit, die ein bisschen unterstützt wird immer vom Zucker. Und dadurch ist es nicht pappensüß, aber es ist eben auch so, dass man das so wegschlürft.
Aber Axel, ich finde es relativ trocken.
Ja, genau. Ja.
Der gibt so ein bisschen Struktur.
Ja. Sehr gut, ja.
Was hat Stefan gesagt? Ja,
dass der Chardonnay ein bisschen Struktur gibt, also 80 Chenin, 20 Chardonnay.
Nicht schlecht.
Das ist manchmal der Nachteil, wenn Sie in einem Beruf 40 Jahre tätig sind, ne? Dann stempeln die Leute Sie auch ab, oh, ein doofer Fußballer oder irgend sowas. Ne?
Nein.
Nein, so war es nicht gemeint. Aber ich fand das schon sehr fachlich irgendwie.
Ja. Also Chardonnay ist ja die Hauptrebsorte in der Champagne auch und das sind natürlich Weine, die auch Säure geben vor allem, dass der Chenin Blanc nicht ganz so viel gibt und eine gewisse Struktur und eine Basis. Aber beim Versekten am Ende durch die Kohlensäure und den Zucker verwabert das alles. Also die ganz große Klarheit gibt es eigentlich nicht. Das kann man also gut verstecken mit dem Zucker und der Kohlensäure. Aber das ist ein Produkt, der kostet normalerweise, der kostet 28 Euro.
Wow.
Also das ist schon was Gescheites. Ja.
Ist das für dich eine Alternative, Stichwort Champagnerflasche, ist es für dich eine Alternative zum Champagner?
Also was ich in Hamburg gelernt habe, ist schon, dass also wenn man sagt, jetzt trinken wir ein Glas Champagner, dass es schon viele Leute gibt, die sagen so, oh, geht's uns so gut oder aha, läuft so bei dir? Weiß ich nicht. In Frankreich trinken die Bauarbeiter ein Glas Champagner und essen ein tolles Menü mittags, weil die das einfach wertschätzen und geben vielleicht für andere Sachen nicht so viel Geld aus. Deswegen mag ich nicht den Menschen das danach bewerten. Es ist natürlich für 28 Euro, fängst schon an, dass du in der Champagner auch was kriegst, was auch schon trinkbar ist. Ja.
Ist das so tatsächlich, weil wir haben ja gemerkt, dass die Champagnerpreise in den vergangenen Jahren explodiert sind.
Und wieder ein bisschen zurückrudern, weil okay, sie sich auch schwer tun. Es gibt große Mengen und ja.
Ich glaube, da wurde viel mal aufgekauft, ne? aus Amerika und China, auch die Bordeaux. Ich durfte mal nach Reims zu Boyer. Mhm. Das Schloss war auch sehr dezent. Das war echt cool. Und kommen wir vielleicht später dann nochmal drauf. Meine Frau hat mir dann wirklich mit dem Herrn Finkbeiner zusammen und dem Fritz Keller, mhm, hat sie mir eine zum 30. Eine Reise geschenkt nach Bordeaux. Ich war mit den Zweien zum Beispiel bei Château Latour. Und dann haben die den frischen Wein, ich weiß nicht, wie man das...
Ja, genau. Au Primeur, also quasi den ersten, den ganzen jungen Wein, ja.
Der schmeckt ja wie, also beschreib du es vielleicht mit schönen
Worten. Ja, schmeckt nicht.
Ja, gut.
Und schön beschrieben.
Und die gehen hin.
Schmeckt wirklich nicht, aber du musst es, ja.
Furchtbar. Ja, okay. Ich habe gedacht, das ist so, ja, weil Château Latour, ja, heißt der Premier Classé, ja, Grand Cru.
Ja. Wieso schmeckt der nicht? Was?
Furchtbar. Das ist eine Fassprobe eines Weines, der erst in 2 Jahren gefüllt wird und auf den Markt kommt. Und du musst es aber in diesem Stadium verkosten und auch schon kaufen als Händler und auch schon bezahlen.
Das ist der Hammer. Ja. Die probieren das und jetzt, der kann mir keiner sagen, das schmeckt, hast es ja Gott sei Dank bestätigt, und dann bestellt der Wein für 80, 90, 100.000 Euro. Ich habe gesagt, ja, aber du weißt, wenn der doch so steht, dann sagt er, nein, so schmeckt er nicht in 2 Jahren. Ich habe gesagt, aber willst du nur wissen, wie der in 2 Jahren schmeckt?
Dafür musst du das viele Jahre machen, da musst du jedes Jahr hinfahren und dann gibt es Jahrgänge, die sind in der Jugend auch schon zugänglicher, so ganz warme Jahrgänge mit Frucht, die machen ein bisschen mehr Freude. 22, der jetzt gerade in die Flasche kommt, ist so ein Jahrgang, der in der Jugend auch schon, ich war in 23 in Bordeaux und habe die da probiert. Das hat auch schon Spaß gemacht, aber es gibt so Jahrgänge, die quasi fast untrinkbar sind und das Tannin ist noch so hart und du gehst ja von einem Chateau zum anderen und dann hast du also einen Pelz auf der Zunge, du hast blaue Zähne, blaue Lippen und du denkst so, das soll so geil sein, also das soll so.
Genau, und dann habe ich so zu ihm gesagt, wann kannst du die denn trinken? So diese großen Beine, und sagt er ja so, wenn die, was weiß ich, so 10 Jahre oder so, da geht's so ganz, ja, langsam los, ne? Und da kannst du, da habe ich dann damals, Chateau Margaux, Cheval Blanc.
Du bist voll der Weinfreak, das erfahre ich jetzt dir. Ja, du kennst ja die großen Namen. Und ja.
Château Latour habe ich.
Gibt's heute alles nicht übrigens.
Jetzt pass auf, ja, habe ich dann bestellt, ne? Weil der hat gesagt, das kann man machen. Da hat die Flasche, hat 80 Euro gekostet, 80 Mark, sorry, 80 Mark gekostet, ne? Und das war eine Hemmschwelle, eine Flasche, ich trinke nicht gerne Wein zu dem Zeitpunkt. Und dann bestellst du, ja, mach mal 12 von den Dingern hier, die bestelle ich heim. Und an Weihnachten, wenn ich da so eine Flasche aufgemacht habe, komme wieder auf meine Mutter zurück, die kann ich aber nur zitieren im Dialekt, ne? Hast du schon wieder eine Flasche Wein aufgemacht, die 80 Euro kostet? Ja, und da habe ich gesagt, ja, Mama. Und der Hammer, jetzt habe ich zu Hause 82er, Cheval Blanc, Château Latour, wow, und so weiter. Und
die heute 1.500, 1.800 Euro kosten.
Genau, ja, genau. Und so, jetzt überlegst du, was machst du damit? Ne?
Du hast doch meine Telefonnummer, ich verstehe versteh gar nicht, was du da lange jetzt überlegen musst.
Jetzt, ja, genau. Aber so.
Ja, aber toll, oder? Ist das nicht toll? Also doch, trinkst du die hoffentlich auch, diese?
Ja, pass auf, ich habe ja so 2 Spezies, der eine hat auch ein Lokal, ja, und da gehe ich ab und zu mal hin und sage, ich bringe heute Abend 2 Flaschen Wein mit. Und dann bringe ich so 2, der macht mir dann ähnlich wie du, hat ein unglaubliches Fachkenntnis über diesen Wein, der erzählt mir alles, wie die jede Beere heißt, die da drin ist und so weiter. Und dann probieren wir den dann zu einem Essen. Und da muss ich sagen, wenn ich dann ein Glas von diesem bekomme, ich muss sagen, mittlerweile hat sich der Cheval Blanc als mein Lieblingswein rauskristallisiert.
Sehr gut, Cabernet Franc, muss man sagen. Ja,
genau, und dann muss ich sagen, boah, das ist der Hammer, das ist etwas Unglaubliches, ne? Aber wenn ich zu Hause zu meiner Frau sagen würde, Schatz, wir machen heute Abend einen Cheval Blanc auf, dann sagt die, ne, 1.000 Euro, ich trinke doch kein Wein für 1.000 Euro, weil sie halt sagt, sie kann es auch nicht wertschätzen.
Aber das Interessante ist, du hast ja nur 80 Mark dafür bezahlt. Das heißt, du hast ja eigentlich trinkt ihr einen Wein für 40 Euro.
Richtig.
Der nur heute, das ist ja total irre. Und ich wollte dich auch jetzt mal einladen zu so einem Abendessen. Also, ich hab's mich
nicht. Und ich kann ruhig eine Flasche Wein mitbringen.
Wenn du eine Flasche Wein mitbringen möchtest, gern.
Pass auf, jetzt erzähle ich euch eine Geschichte. Die es wissen, ich habe ja auf der EM gegen England habe ich einen Elfmeter reingeschossen. Ne?
Daran erinnern sich einige, glaube ich.
Okay. Ja. Im Halbfinale. So. Und kurz danach sitzen wir, damals war Thomas Strunz noch, Bobic, war alles mitten in der Traube in Thonbach. Ne? Und der Herr Heiner Finkbeiner ist ein sehr großer, schlanker Mann, sehr guter Tennisspieler. Und der hat abends, so wie gesagt, danach so 2, 3 von den Gläsern, hat er so gesagt, immer Stefan, hier mit deinem Elfmeterschießen, wenn ich ins Tor gehe und es sind 10 Elfmeter, wie viel schießt du mir rein? Da habe ich gedacht, bist ein bisschen anständig und habe ich gesagt, 9. Und da hat er gesagt, nie im Leben, wir machen eine Wette. Da habe ich gesagt, okay, was wetten wir? Es war klar, an dem Tag bin ich abgereist, aber es war auch schon klar, 2 Wochen später waren wir wieder da. So war logisch, dass wir dann 2 Wochen später machen, lösen wir die Wette ein. Und dann habe ich mal gelesen, der beste Wein wäre ein Château Petrus. Mhm. Und da habe ich zu ihm gesagt, ja, dann wetten wir eine Flasche Château Petrus. Und dann sagt er, aber für einen Petrus musst du mir alle 10 reinschießen. Ich natürlich hier, ne, deswegen, wie gesagt, trinke ich nicht mehr so viel. Ha, klar, machen wir. Ne? 4 Tage später hat meine Frau mir schon mal Bescheid gesagt, den kriege ich gar nicht. Ne? Mhm. Weil es war natürlich, ich kann den Jahrgang kann ich nicht mehr ganz genau sagen, war aber auch einer, der eher gut war. Und so war dann auf dieser Hobbywette war dann schon Druck auf dem Kessel, weil Ehrenschulden, ne, mit den Wettschulden.
Man muss mal sagen, Michael, was kostet, also egal was ist, Château Petrus ist irgendwie.
Also jetzt, wenn wir über 82 reden, bist du wahrscheinlich so bei 4.500, 5.000 Euro für eine Flasche. So. Genau so ungefähr. Das war damals noch ein bisschen weniger, aber mittlerweile ist das so.
Ich bin jetzt ganz gespannt. Ich hoffe ja, dass du die, wenn du die 10 getroffen hast, dann könntest du diese Flasche zum Beispiel dann mitbringen. Wolltest du das damit sagen?
Genau, ja. Fast. Also fast. Tendenziell bist du gut. Ich habe natürlich, also als Linksfuß muss man sagen, mir fiel es auf jeden Fall leichter, dann in die rechte Ecke zu schießen, so ein bisschen diagonal. Und der Heiner ist zwar groß, aber war keine Sprungkraft mehr. Schlagsig, genau. Das heißt, ich habe einfach nur versucht, die 11 Meter in dieselbe Ecke zu legen. Ne? Und dann musst du ein bisschen Menschenkenntnis. Es gibt ja irgendwann einen Moment, wo der sagt, jetzt springe ich auf jeden Fall immer in diese Ecke. Dann legst du ihn einmal in die andere. Ne? So, und der Heiner Finkbeiner ist so ehrgeizig, dass er auch gesprungen ist, um den Ball zu kriegen. Wow. Ne? Und jetzt, ich habe alle 10 reingemacht, ne? Und um deine Hoffnung zu nehmen, die Flasche haben wir natürlich abends getrunken dort, war ja auch klar. Okay. Und Heiner Finkbeiner musste ab und zu aufstehen und musste die Hose von seiner Schürfwunde ein bisschen so wegmachen, weil er hat hier eine Schürfwunde gehabt. Ne? So bin ich mal an einen Schluck Château Petrus gekommen.
Und wie fandst du den Wein? Wir haben das auch mal getrunken. Und zwar war das so, darf man das eigentlich erzählen hier? Ist egal. Eines Tages rief uns Michael an und sagte, ich habe hier jemanden, der hat hier eine sehr teure Flasche Wein in der Hanselounge nicht ausgetrunken. Und der ist noch, und dann haben wir uns alle so, glaube ich, so einen kleinen Schluck, wir kamen so ein bisschen komisch vor. Und das war schon ein besonderer Moment damals. Das war, glaube ich, der kostete damals, glaube ich, 2.500 Euro in dem Bereich so.
Aber ich glaube, das war kein Petrus.
Lafitte.
Aber die Geschichte fand ich trotzdem gut.
Die Geschichte war gut. Wie hat es dir geschmeckt?
Ich fand es schon außergewöhnlich. Also ganz außergewöhnlich. Weil für mich waren Geschmäcker in meinem Mund, da war es erstmal schon mal schwer zu beschreiben. Und es war auch so eine Mischung. Von Anfang bis zum Schluss hat er 4-mal den Geschmack gewechselt, so gefühlt.
Cool, ja,
aber ich kann es jetzt nicht anders so beschreiben.
Also der war schon der Hammer. Wenn du das natürlich weißt, trinkst du es auch nochmal mit einer anderen Ehrfurcht. Aber also wir haben 85 Petrus mal vor ein paar Jahren mit Mitgliedern auch quasi aufgemacht. Jeder nur einen Schluck und haben auch viele gesagt, sowas habe ich noch nie im Mund gehabt. Na, also da passiert schon auch was, also auch zwischen. Lustigerweise 82 ist wirklich, gab so viel Menge und es war so ein fantastischer Jahrgang, da konnte man als Winzer in Bordeaux eigentlich gar nichts verkehrt machen. Und wenn du das damals gekauft hast, dann hast du eigentlich auch alles auch richtig gemacht. Aber ich sage den Leuten immer, auch wenn du dafür jetzt viel Geld kriegst, trink's doch, genieß den Moment, dass du das für so kleines Geld gekauft hast, hast es ja auch viele Jahre jetzt bei dir lagern und dann probierst, wenn es dir schmeckt. Wenn es dir nicht schmeckt, verkauf's und kauf dir irgendwas, was dir schmeckt, nur weil das teuer war und es dir nicht schmeckt, macht ja auch genau keinen Sinn. Apropos schmecken, ich hoffe, Ihnen hat der Start schon mal geschmeckt. Mit dem Lillet vorweg war schon relativ viel Süße auch, deswegen kommt man jetzt dann eigentlich da schon ganz gut rein in dieses Prickelnde, also diese ganze Cremant-Thematik ist natürlich vor allem in Deutschland oder in Italien, also überall dort, wo auch sonst sehr gute Sekte im heimischen Markt gemacht werden, tut man sich manchmal ein bisschen schwer, und Champagner ist eben oft so ein Zeichen, dass so ein bisschen arrogant rüberkommt oder überheblich, wie ich finde, und deswegen ist das eine gute Geschichte, das sieht auch sehr, sehr wertig aus, und ich glaube eben durch die Süße ist das etwas, was eigentlich ganz ganz gut ankommt so in dem breiteren Volk, aber wer von Ihnen hätte das jetzt lieber trockener gehabt? Ja.
Ja, aber es geht.
Aber damit können wir leben.
Aber können wir leben. Können wir leben.
Ja, perfekt. Perfekt. Jean-Luc Dompé, Ryan Philippe, William Mickel-Brancis, wen würdest du am ehesten nicht verkaufen wollen?
Ich fange mal anders an. Mittlerweile nehme ich auch wieder Französischunterricht hier in Hamburg, weil ich bin ja im Saarland groß geworden, da war es die zweite Fremdsprache. Ich stand ein bisschen auf Kriegsfuß mit Französisch, hatte aber mehr mit dem Lehrer zu tun, wie mit allen anderen Lehrern auch. Und jetzt fange ich nochmal an, weil ich würde mich ganz gerne mit Ihnen unterhalten, also über das Brochure Savoir hinweg. Man muss auch sagen, dass wir die Spieler bekommen, hat sehr viel mit Loïc Favé zu tun, mit so einem Co-Trainer. Okay. Der hat die Muttersprache Französisch, das spüren die Spieler und die fühlen sich dann, Franzosen sind, finde ich, auch eher noch ein bisschen eigener, weil sie nicht so gerne was anderes lernen möchten, dass sie dann extremst gut sich ausdrücken können und fühlen sich sehr wohl, fühlen sich so angekommen, fühlen sich verstanden. Sie wissen, sie können auch schwierige Probleme mit Loïc besprechen, weil er halt das als Muttersprache hat. Von daher gesehen ist das richtig cool. Und unverkäuflich wird es für deutsche Fußballvereine nicht geben, weil letztendlich irgendwann eine wirtschaftliche Entscheidung kommt, die dann unvernünftig wäre, wenn man sie ablehnt. Beziehungsweise es gibt dann schon viele Vereine, die noch wesentlich viel mehr Gehälter zahlen können als wir. Und wenn dann Spieler und der aufnehmende Verein Angebote haben oder machen, die wirtschaftlich dem HSV sehr gut tun, dann kannst du bei keinem Spieler wirklich sagen, der ist unverkäuflich.
Nee, aber das habe ich, glaube ich, ein Zitat wurde im Sommer auch gelesen, wo du gesagt hast, dieser Wahnsinn, der da in England passiert, und wie gehst du denn in deiner Funktion damit um? Weil es kann ja ein englischer Zweitligist dir deinen besten Spieler locker wegkaufen.
Ja, wir versuchen mit der Vertragsgestaltung halt immer, wenn
und
es
was ist das noch wert? Weil da hat man jetzt gesehen bei dem Liverpool-Stürmer, und dann wollte er einfach nicht mehr, und dann mussten die so viel für Wolte Made bezahlen, weil sie keinen mehr hatten in Newcastle, weil der zu Liverpool ging. Und
genau, aber die Frage ist, hast du das Heft des Handelns in der Hand oder nicht? Und wenn er noch einen Vertrag hat, hast du zumindest mal ein erhebliches Mitspracherecht. Und dann geht es nachher, wenn der Spieler sich ganz stringent aufstellt und sagt, ich möchte weg vom HSV, ich möchte hier nicht mehr bleiben, ich will zu einem anderen, löst sich mir ein Reflex auf, und dann denke ich mir, dann hau du ab, wenn du hier nicht bleiben willst. Aber dann muss der HSV, müssen wir davon profitieren, und dann muss es sich zumindest mal wirtschaftlich lohnen. Ich habe keine Lust auf Spieler, die keinen Bock haben, für den Verein hier zu spielen. Die werden auch dann nicht diese Leidenschaft bringen, über die wir am Anfang schon mal gesprochen
haben. Und spielt Hamburg da eigentlich tatsächlich eine Rolle? Ist es ein Vorteil, dass es eine schöne Stadt ist mit einem tollen Stadion, wo sich ja schon, das fühlt sich ja schon an, als würde man hier in der europäischen Spitze spielen, wenn man das Ganze drumherum sieht.
Ja, es ist aber auch manchmal hinderlich, weil dann Spieler auch nicht so einfach weggehen.
Stimmt.
Weil dann sagen sie natürlich, boah, hier ist alles so gut, so schön, warum soll ich hier weggehen? Also es hat Vor- und hat Nachteile, war total lustig. Ich war ja ein bisschen überrascht über die Mietpreise hier im Vergleich zum Saarland.
Ja.
Und dann haben, das war bei euch, als wir uns mit den Gesellschaftern vom HSV getroffen haben, und die haben dann alles so zu mir gesagt, relativ nett, wenn du mal einen Tipp brauchst, dann kannst du uns gerne immer fragen. Und dann habe ich gesagt, okay, 100 Quadratmeter in Alsterdorf für 2.500 Euro. Dann hat jeder gesagt, ja, musst du machen.
wollte ich gerade sagen.
Und
das klingt günstig. Ja. Ja, das klingt günstig. So, ich habe da mal gewohnt. Das tatsächlich. Das. Wo ist das noch frei?
Nein. Nein, ich bin ja drin.
Ja. Achso, okay.
Ja, nachdem alle gesagt haben, das wäre total machen, günstig.
Du wohnst in Alster. Du wohnst in Alsterdorf.
Ja.
Wo denn da ungefähr? Ja?
Sag ich dir.
Bei uns. Die Einladung ist bei dir.
Alsterdorf ist eine schöne Ecke.
Ja. Und bei uns im Saarland kriegst du dafür ein Schloss.
Ja.
2.500 Euro kriegst du Schloss. So, jetzt habe ich gedacht, ne? Jetzt erzähle ich mal den Neuen ein bisschen was, ne? Von Hamburg, dem Viera. Habe ich das dann erzählt? Habe ich gesagt, darfst nicht erschrocken sein, wenn du hier so die Mietpreise sagst. Und dann habe ich ihm die Geschichte erzählt. Und dann hat er gesagt, 100 Square Meters for 2.500. I paid 15.000 in London. Habe ich mir gedacht, okay, gibt ja noch eine Steigerung, genau, du Eierkopf, der hat in London gewohnt, ne? Er war so eine lustige Geschichte.
Meine Lieblingsgeschichte ist ja die gewesen, als der HSV vor dieser Phase jetzt in der ersten Liga spielte, hat der mal gegen Borussia Dortmund 0-5 verloren.
Mir hast du die erzählt.
Ich erzähl sie gern nochmal. 0-5 verloren und dann saß ich natürlich als HSV-Fan da ziemlich bedröbbelt und dann kam ein Hamburger Kaufmann auf mich zu und sagte, was ist denn mit Ihnen los? Und ich sag, ja, das war ja furchtbar. Der HSV hat ja gegen Dortmund 0-5 verloren und wir hätten damals auch 0-10 verlieren können. Und dann sagt er, ja und? Sag, wie? Ja und? Das auch. Sagt er, überlegen Sie mal, die Dortmunder, die können sich jetzt eine Stunde oder auch anderthalb Stunden freuen, dass sie gegen uns gewonnen haben. Und dann, ich sag, was und dann? Und dann müssen sie zurück nach Dortmund. Und damit.
Die Geschichte habe ich schon so oft erzählt.
Damit ist klar, und das ist ja auch so. Ich glaube, damit ist auch. Es ist auch vieles erzählt von dem Problem, was der HSV in den vergangenen 7 Jahren hatte. Dass man dachte, irgendwie ist ja irgendwie egal, ob wir gewinnen oder verlieren, es ist ja hier trotzdem die schönste Stadt der Welt. Ja, Punkt. Schön, dass du. Wo in Alsterdorf nochmal genau? Nee. Ich klingel auch nicht. Michael, was haben wir jetzt? Was hast du jetzt? Ne? Ein Weißburgunder.
Hast du das gerochen? Was?
Ja. Nein, du hast es mir vorher aber auch gesagt. Aber ich hätte es, glaube ich, auch gerochen.
Chardonnay und Weißburgunder. 2024 von den Brüdern Rings aus der Pfalz, ein VDP-Weingut. 80% Chardonnay, 20% Weißburgunder. Stefan und Anni Rings haben das Weingut 2009 übernommen. Seit 2017 sind sie auch biologisch, biodynamisch. Und ich fand den Wein ziemlich cool. Als jeden Tag Wein, der kostet 12 Euro. Dafür fand ich es ziemlich viel Wein. Und ich finde die, vor allem wenn es dann quasi in die südlichere Pfalz geht, sind eben auch mit diesen teilweise kalklehmigen Böden, eher schwere Böden, eigentlich für die Burgunderrebsorten sehr gut geeignet und weil ich weiß, dass oft, ihr wisst alle, dass das Mr. Riesling ist und dass es auch viele Rieslinge gibt bei uns im Podcast, aber ich finde eben gerade solche Weine haben absolut ihre Daseinsberechtigung. Deswegen ist eigentlich keine Entdeckung, aber ich finde, das ist einer der besseren Weine für das Geld mit diesen Rebsorten. Und weil ich eben oft auch höre, ich weiß nicht, Stefan, ob du da auch Ressortiments hast, aber dieses, nur kein Chardonnay. Also oder wenn die Leute das Wort Chardonnay lesen, dann kriegen sie schon irgendwie Gänsehaut. Und ich finde, das ist ein bisschen schade, weil der Chardonnay diese wahnsinnige, tolle Qualität hat, dass er eben gar nicht so viel Frucht produziert und deswegen nicht so laut und nicht so quietschig ist. Im Umkehrschluss oft auch vielleicht das Holz braucht, weil er sonst nach nichts schmeckt. Aber in der Kombination mit dem Weißburgunder, dass er eben eine gewisse Finesse auch gibt.
Mhm. Ja. Ich meine, du als Weinkenner, würde mich jetzt mal interessieren, ich finde, es gibt schon einen Unterschied zwischen dem Chardonnay, der in Deutschland wächst oder in unseren Regionen wächst, oder der in Frankreich wächst. Speziell Sie, finde ich, die machen das ist für mich so ein klarer Job. Das ist so zwar mit Leidenschaft, aber trotzdem auch so ein bisschen strukturiert und deswegen kommt immer eine gute Qualität raus. Wir haben ja im Saarland, wie der Name schon sagt, ist ja logischerweise die Saar unser Hauptfluss, der da durchgeht, der dann in die Mosel kommt und der Mosel-Saar-Ruwer oder Mosel-Saar-Weine, die sind ja im Riesling ein bisschen weiter vorne und ich muss dann schon sagen, jetzt beim Riesling finde ich so einen Mineralboden finde ich überragend, weil der hat nochmal so eine besondere Note, die dann man so im Mund schmecken kann. Ich vertrage den auch sehr gut, muss ich sagen, als Riesling. So Egon Müller oder Markus Molitor.
Schon der Beste in Deutschland.
Ja, auch Markus Molitor, die machen schon klasse Riesling. Ich bin auch kein so wahnsinniger Chardonnay-Fan, würde aber jetzt gerne von dir wissen, wie würdest du sagen, wie sind die Chardonnay-Trauben, wie sind die unterschiedlich? Hat es nichts mit Deutschland und Frankreich zu tun, sondern nur mit den Böden? Und wo sind wir dann tendenziell eher?
Also es hat viel mit den Böden zu tun und Chardonnay aus der Burgund ist quasi die Mutter des Chardonnay, muss man einfach so sagen. Und da ist aber sehr häufig eben relativ viel Holz auch dabei. Und das macht dann nochmal einen anderen Geschmack, auch wenn das gar nicht immer dieses neue Holz ist, aber dadurch ist die Frucht noch weniger. Das heißt, diese ganz klassischen Chardonnays, die man kennt aus der Burgund, sind sie fast unbezahlbar. Also alles, was so Chassagne, Morache, Puligny, Meursault, Coton, Charlemagne, Le Morache, das sind viele hundert Euro.
Ja? Und Rache, boah, das ist,
aber das ist genial.
Du denkst aber nicht, das ist dieselbe Traube, oder?
Das stimmt, aber das hat so eine Tiefe, das hat eine Energie, das ist ansteckend, das kann süchtig machen. Ja, also, aber das ist dann auch nicht für jeden Tag. Ja, und dann ist es so, dass man natürlich aus Südafrika, aus Kalifornien durchaus diese sehr opulenten, kraftvollen Chardonnays kennt. Dann haben die ein bisschen Imageproblem, weil in der Basis oder in den einfachen Weinen sehr oft mit Holzchips gearbeitet wurde. Da wurden jetzt nicht Holzchips reingeraspelt, sondern wie in so einem Teesieb quasi Sägespäne in diesen Wein gehalten, um diesen Geschmack zu imitieren, weil man sonst das gar nicht hinkriegt mit einem Fass, weil das einfach viel zu teuer wäre und es zu lange dauert und dass der Markt dann eben nicht bezahlt.
Das ist aber nur in Österreich jetzt gewesen, diese Methode? Nein.
Nimmst du dich persönlich?
Frage an die Technik. Ich nehme sie überhaupt nicht persönlich. Na, wir haben andere Sachen in den Wein gemacht. und zum Glück nur ein paar wenige und das hat uns also heute geholfen. Nein, das ist etwas, wo das Holz überhaupt keine wichtige Rolle spielt in diesem Wein, oder? Axel, was sagst du jetzt? Ich meine, das ist auch trocken, aber
ich muss mal so eine Wurst essen gehen. Ja.
Bringst du eine mit?
Axel, magst du den Wein? Hast du schon?
Ja, klar, ja, habe ich probiert. Boah, hast mir keinen mitgebracht.
Passt Wurst dazu? Was würdest du dazu
ja, essen? Also Wurst passt auf jeden Fall dazu, weil die Pfalz ja auch eine Region ist, nicht nur mit dem Saumagen, der da sehr bekannt geworden ist, aber die haben ja viele Wurstspezialitäten und das passt natürlich dazu, der Wein. Aber der Wein ist auch, das ist ein Zechwein, aber das ist so ein Wein, da musst du jetzt auch nicht 3 Stunden drüber philosophieren, sondern den schenkt man ein, da hat man Freude, da hat man nächsten Tag keinen Schädel, ja, und auch kein leeres Portemonnaie, weil es eben bezahlbar ist. Und deswegen finde ich das schon ziemlich cool. Und ich glaube auch, das ist eben wichtig, nicht so viel Frucht, dass es nicht nervt, ist nicht anstrengend. Also man kann wirklich ein zweites Glas oder eine zweite Flasche trinken. Und beim HSV habe ich mir aufgeschrieben, Noah Katterbach, Nikolai Remberg, Jonas Meffert, Bobby Glasner, und noch ein paar andere, die offiziell Deutsche sind. Aber wird noch Deutsch gesprochen, wird Englisch gesprochen oder Französisch? Oder wie ist die Sprache bei euch in der Kabine?
Zwei Drittel Englisch und ein Drittel Deutsch. Und Loic sitzt bei den Spielern, die noch nicht so gut Deutsch sprechen, von den Franzosen, und übersetzt dann auch auf Französisch. Also muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, ist nicht mehr so, sag jetzt mal, wie zu meiner Zeit, wo du einfach nur Deutsch sprichst und jeder soll gucken, dass er es versteht. Mhm. Das ist heute nicht mehr zeitgemäß.
Aber ist das so, dass dann jede Anweisung, also jetzt auch vom Trainer, irgendwie übersetzt werden muss?
Ja.
Ja? Krass, okay, also kann man dann eigentlich so richtig trainieren? Also man muss ja irgendwie ständig wahrscheinlich.
Ja, man muss dazu sagen, ich meine, ist ja wahrscheinlich niemand mit türkischem Hintergrund da. Ich kenne auch die Fußballbegriffe, die gehen relativ schnell. Ne, so auch wie du dich untereinander unterhältst, das schon. Die Anweisungen, da brauchst du ein bisschen mehr. Aber mittlerweile, man muss ja auch fairerweise sagen, haben ja schon auch die meisten deutschen Spieler den Traum, irgendwann mal entweder im Ausland zu spielen, wo dann auch meistens Englisch gesprochen wird, oder nach England zu gehen. Also im Grunde genommen ist dieses Englische, das hat sich im Fußball schon eingebürgert. Gibt viele, die verstehen super Fußball-Englisch und können vielleicht dann normales Englisch nicht verstehen so, aber im Fußball Englisch sind sie gut drin. Gilt ja auch für unsere Presse, für unsere Medien, für die Social Medias, musst du es ja auch logischerweise übersetzen. Da brauchst du ja auch die ganzen Fachleute.
Das hast du ja in der Türkei wahrscheinlich auch gehabt, ne?
Also. Ja, da war das Beste für mich, dass ich die türkischen Zeitungen nicht lesen konnte. ich hatte mit Kenan Kocak einen Deutsch-Türken als Co-Trainer. Man muss dazu sagen, ein Drittel der türkischen Nationalmannschaft hat auch im Ausland gespielt, beziehungsweise hat deutschen Hintergrund. Mit denen kannst du also normal Deutsch sprechen. Das andere Drittel ging mit Englisch und das letzte Drittel, die nur Türkisch konnten, hat halt Kenan dann geholfen. Aber war super, sensationell. Und das, du merkst auch so, wenn jetzt der eine Spieler dem anderen was übersetzen muss, das ist ja nochmal so, ich helfe dir, ich sag dir nochmal was, und es
bringt ja Teambuilding und es genau, das ist richtig, aber du musst auch kommunizieren. Du kannst das nicht mit deinem Handy schicken oder sowas, weißt du? Und so kommt dann noch ein bisschen was zusammen.
Aber ist das mehr geworden, Stefan, du ja auch als Trainer, war das früher auch schon so, dass da Zettel verteilt wurden und dass die Spieler auf dem Feld dann Zettel bekommen und dann hin und, also ändert man so radikal viel? Ist das erste Frage jetzt?
Ja. Toll, also ich finde eine coole Geschichte nochmal. Ich muss keine Werbung für Merlin machen und sein Team, weil er einfach gut ist. Dass sein Team einfach gut ist. Wir hatten eine super Geschichte vor unserem ersten Spiel Gladbach. Davor war mein Pirmasens. Ne? Wisst ihr alle, Pirmasens war ein bisschen eng geworden. Also wir haben bis kurz vor Schluss hinten gelegen. Kurz vor Ende hat ein Verteidiger ein Tor geköpft, also Guy Ramos. Und dann sind wir in die Verlängerung gekommen und haben dann dort gewonnen. Und wir haben dann, der Coach fragt doch immer, sagt, was fällt dir auf, was würdest du anders machen und so. Und dann sage ich, schau, der körperliche Bereich die werden ja alles gemessen, haben immer ihr Tracking-System hinten drin. Du weißt genau, der ist im Training so und so viel gelaufen, der müsste aber so und so viel laufen, machen die manchmal hinterher einfach nur noch Läufe, damit sie aber auf diese Ebene kommen, wo sie sein sollen. Taktisch wird alles gemacht, technisch wird alles gemacht. Und dann habe ich zu ihm gesagt, pass mal auf, aber es genügen 11 Köpfe von Pirmasens, um uns an den Rande einer Niederlage zu bringen. Die Frage, wo ist die Gewichtung? Ich als Nationaltrainer, ich hatte ja keine Chance auf die körperliche Situation, die taktisch manchmal ein bisschen, ne, aber technisch und sowas, du hast ja die Spieler nicht so oft im Jahr. Das heißt, ich konnte ja nur über den Kopfweg gehen. Und da muss ich sagen, da interessiert sich unser Trainerteam extremst, weil doch viel im Kopf stattfindet. Und wie finde ich eine Tür? Welche Tür machst du mir auf oder sie mir auf oder sie mir auf? Das sind nochmal andere Türen. Der eine reagiert auf eine Umarmung, der dritte will nicht vollgelabert werden, der vierte möchte reden. Und diese Türen zu finden, das ist eigentlich dann so die Kunst in der Psychologie bei einem Trainer beziehungsweise beim Spieler-Trainer-Verhältnis. Und dazu brauchst du kein Handy. Was ich mache, das sage ich jetzt ehrlich hier, das wäre schön, wenn das weglässt in den Berichterstattungen.
Hört ja auch niemand sonst.
Ja. Das ist das Gute, dass das ja alles mitgeschnitten wird. Da muss man sich...
Jetzt bin ich schon am Überlegen, ob ich die Geschichte erzählen soll. Also meine Social Medias, die macht mein Sohn, weil er einfach Ahnung davon hat. Muss auch sagen, der arbeitet auch mit unserer Pressestelle gut zusammen und der kennt mich und der ist schon gut in dem Bereich. Und er liefert mir eigentlich, weil jetzt müsst ihr euch vorgehen, ich gehe in die Kabine, ne, letzten Endes bin ich halt der Chef, und dann sagst du, und wie geht's, alles in Ordnung? Ja. Und das sagt er auch, wenn es ihm scheiße geht. Weil der denkt, boah, nee, erstens will mich nicht unterhalten und dann auch noch mit dem Chef und deine Schwäche zeigen und
guck
so weiter.
Guck mal hier.
Ja, bei uns.
Guck mal hier. Wow, vielen Dank. Okay.
Dass du auch lange bei uns bleibst hier.
Danke. Wäre bei uns zwei schon ein bisschen anders. Ich glaube schon, wenn du mich fragst, wie geht's dir, würde ich ja schon mal sagen, boah, durchwachsen so gut, ja. Oder sonst was. Und wenn du, weil ich dann weiß, ich kann mich mit dir unterhalten, würde auf deine Meinung Wert legen und so weiter. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel durch einen Post auf Social Media weiß, nehmen wir mal jetzt an, du Hund ist gestorben. Ne? Und dann gehe ich natürlich nicht mehr hin und sage weil da wird er wieder sagen, gut. Dann kann ich schon mal hingehen und sagen, oh, alles okay, ja. Sag ich, oh, bei uns auch, aber boah, weißt du was? Wir hatten mal ein Haustier, wer das gestorben ist, das war furchtbar für die ganze Familie. Mhm. Und dann sagt er, ja, ist bei uns auch passiert, vorgestern oder vor 3 Tagen. Du musst dir ein paar andere Gedanken drüber machen, wie du mit den ganz Jungen überhaupt ins Gespräch reinkommst. Ne? Wir haben echt tolle Erlebnisse. Ich bin mit einem Spieler und seinem Papa bin ich essen gegangen. Das war in, weißt du noch? Wilhelmsburg. Ich habe 5 Minuten gewartet, so auf dem Marktplatz. Boah, ich habe, alter Schwede, sag ich, ist das Hamburg? Aber dann kriegst du ein Gefühl, wo der Junge groß geworden ist. Ne? Mhm. Dann bin ich zufällig auch noch, wie sich später herausgestellt hat, an diesem, ich sag's jetzt mal, Käfig vorbei, wo die Fußball gespielt haben früher. Ne? Das war wie im Film aus der USA, wo die da immer Basketball spielen und du denkst, boah, hoffentlich komme ich da sauber durch. Ne? Aber dann kann ich fragen, dann sind wir in sein Lieblingsrestaurant gegangen. Dann hast du so eine Basis, die im privaten, trivialen vielleicht manchmal liegt, aber der hat dann nachher nicht mehr so das ganz Gefühl, das ist mein Chef.
sondern mit dem habe ich mich schon mal anders unterhalten. Und diese Mühe, das meine ich mit dieser Leidenschaft und mit der Emotionalität, die musst du dir machen, das muss es dir wert sein. Und genauso geht es mir mit meinen, zumindest mal mit meinen ganz engen Mitarbeitern, weil, also, aber so ist man dann halt auch.
Also kannst du nicht quasi hierarchisch von oben nach unten die ansagen, sondern versuchst sie mit ins Boot zu holen und sie zu verstehen und sie mitzunehmen. Ne?
Michael, sollen wir zwischendurch schon wieder neu einschenken?
Du hast die Zeit bei uns
immer. Ich hab die Zeit im Blick, deshalb gucke ich nochmal. Okay. Wir müssen ja kurz vor Spielbeginn müssen wir fertig sein. Ja. Die, kurze Frage, der Wein, wem hat dieser Wein gar nicht geschmeckt? Oh, das ist aber eine gute Quote. Das ist eine gute Quote. Stefan Kunzi gemeldet? Nee.
Ich habe so ein bisschen was Rauchiges, auch in der Nase, am Gaumen, so eine leichte Aprikose, fast ein bisschen Pfirsich und eben eine Saftigkeit. Und ich finde auch schon echt so ein bisschen Anspruch. Ja, also ich fand es echt cool.
Stefan, mochtest du ihn nicht, den Wein?
Ich bin, Weißwein bin ich halt Riesling-Fan.
Okay,
oder, zu Recht. Oder mit Barrique-Ausbau.
Ja.
Aber das ist so.
Aber hier war das ist ja schon, das war ja schon.
Trocken oder?
Ja, ja. Ja, okay. Also wie gesagt, so, es gibt so aus Bad Kreuznach aus der Ebene. Gibt's gute Weine, habe ich im Fischereihafen-Restaurant getrunken.
Okay.
Das Coole war, kann ich ja ruhig mal hier erzählen, ne? Habe ich mir gedacht, ich fotografiere das Ding ab und schau mal im Internet, was der kostet, ne? Ja. Da hat er 40 Euro gekostet. Mhm. Dachte ich, naja, für einen Riesling ist ein guter Preis. Kann man schon, ne?
Auch für ein großes Gewächs dann bezahlen, ja.
Genau, war es auch, genau, großes Gewächs. Und dann habe ich zufällig einen bekannten Fernsehkoch getroffen, hier in Hamburg. Wir haben gegessen und blablabla und ich habe so erzählt, du übrigens, ich habe aus deiner Ecke, Rumpf ist glaube ich, ne, habe ich jetzt einen Wein getrunken, der war Weltklasse. Hat er gesagt, von wem? Habe ich gesagt, Rumpf. Und dann sag ich, ja, ist Nachbar, ist kein Problem. Wenn du da
Kruger Rumpf heißt, glaube ich, sogar im Doppelnamen, ja?
Ja,
ja, okay.
Wenn du was brauchst, sag mir Bescheid. Dann habe ich gesagt, brauche ich dir nicht Bescheid zu sagen, 12 Flaschen. Dann sagt er, ja, alles klar, mache ich. Ich bekomme die 12 Flaschen, ne? Aber was hättest du gedacht, wenn ein Fernsehkoch sagt, ja, das ist mein Nachbar, wenn du was brauchst, sag Bescheid. Keine 40 Euro. Sehr gut. Weißt du, was drauf gestanden hat? 42 Euro pro Flasche. Ich Eierkopf hätte den besser im Internet bestellt. Also, die 2 Euro, die haben mich jetzt nicht arm gemacht, aber ist dann manchmal, wo du so denkst, in der Sektlaune oder in der Weinlaune.
Johann Lafer besorgt Weine.
Das habe ich ja nicht. Ich habe keine Namen genannt.
Das wusste er. Johann Lafer war auch mal. Johann Lafer, Christian Rach, die waren alle auch in diesem Podcast.
Christian Rach, Saarländer, wollte ich nur mal ganz kurz.
Genau, ganz. Christian, genau, der kommt aus St. Ingbert, ne, glaube ich, ne? Genau.
Ja, Fritz Keller auch, ne? Also, wo du eben erzähltest.
Fritz Keller?
Das kann ich mir gut vorstellen, ihr beide.
Und unser Fritz Keller?
Kommt aus dem Saarland?
Nee. Nein, aber war hier im Podcast.
Der war hier im Podcast,
das stimmt. Sagen.
Das stimmt.
Ja, ich würde jetzt quasi die Rotwein-Thematik schon mal anschieben, während hier unsere Gäste noch eingeschenkt bekommen. Daniel Heuer-Fernandes, Fabio Baldé, Fabio Vieira und Guy Ramos, alle Portugiesen. Ist das auch eine eigene Community dann bei euch im Verein?
Also lustig ist, mein damaliger Co-Trainer Toni Di Salvo ist ja jetzt Cheftrainer der U21 und wir haben nach dem Pirmasens-Spiel über eine Nominierung von Fabio gesprochen und hat gesagt, er hat ihm in dem Spiel jetzt noch nicht so gut gefallen. Er sieht mal von der Nominierung noch ab. Und eine Woche später ist er von der portugiesischen Nationalmannschaft U21 eingeladen worden. Also er kann noch wählen. Es ist auch jetzt in der U21 noch nicht endgültig entschieden. Das heißt, du musst dich danach entscheiden. Wenn du dann ein Pflichtspiel machst, bist du festgespielt.
Wenn du ein Pflichtspiel quasi im Erwachsenen, im A-Bereich, dann ist das Ding durch.
Dann ist das Ding durch. Ja.
Genau. Und jetzt werben die Verbände um ihn oder sagt man, ist noch nicht so relevant?
Wir haben ja jetzt mit Osun von Frankfurt haben wir ja auch die Geschichte, im Moment oder je mehr, sagen wir mal, muss mir ein bisschen helfen, wenn ich mich fachlich nicht einwandfrei ausdrücke, sprachlich. Also wir haben ja immer mehr Spieler mit Migrationshintergrund und die werden ja in Deutschland ausgebildet in den Vereinen. Ist aber ganz oft so, dass wenn es um die Entscheidung geht, Nationalmannschaft, ist schon die Verbundenheit zum Geburtsland manchmal größer, auch wenn es Deutschland
ist. Geburtsland der Eltern.
Geburtsland der Eltern, so ist richtig gesagt, ist dann doch manchmal ein bisschen größer. Und jetzt haben wir im Moment das Problem, wir bilden aus, aber letztlich nicht für unsere Nationalmannschaft. Ne? Das ist jetzt so so ein Punkt, wo man vielleicht auch überlegt, ob ab einer gewissen Ausbildungsdauer in einem Land, ob man dadurch nicht die Wahlmöglichkeit ein bisschen einschränkt oder ab wann muss sich jemand dann entscheiden, tatsächlich für sein Land zu spielen.
Michael, wir haben alle jetzt eingeschenkt, du hast die Zeit geschickt überbrückt, na fast alle, hier vorne noch nicht, aber vielleicht kannst du ein bisschen was erzählen über den Wein, der jetzt in diesem Glas ist, außer dass er aus Portugal kommt.
Genau,
kommt Portugal als Weinland, ist das Rotweinland?
Ja, vor allem Rotweinland, aber es gibt auch Verdejos, die im Weißen sind. Aber Rotwein und Portwein, ich glaube, Portwein ist das bekannteste für Portugal, also aufgespriteter, fortified Wein. Aber ich habe jetzt einen Wein aus dem Alentejo. Das Alentejo ist ziemlich südlich, also südlicher ist nur noch die Algarve, dann ist das Alentejo. Und ich fand es also super spannend, auch wegen den Spielern, weil ich jetzt ehrlicherweise mal, was ich so die ersten Spiele gesehen habe, habe ich gedacht, so Wahnsinn, was ein Spieler, was dieser Vieira für einen Unterschied macht in einer Mannschaft. Ja? Und dann ist er gesperrt und ihr gewinnt 4-0 und da dachte ich, okay, vielleicht bin ich doch kein Fußballexperte, gebe ich auch ehrlich zu, aber das hat mich schon fasziniert und auch man hat so das Gefühl gehabt, der will unbedingt und der will zeigen und der macht alles und der schießt jede Ecke und der rennt über und schießt jeden Freistoß und macht Fallrückzieher und so weiter. Und die portugiesischen Rotweine haben so ein bisschen das Problem, dass sie, nicht das Problem, das Besondere an den portugiesischen Rotweinen, dass sie vor allem mit autochthonen Rebsorten arbeiten, mit Rebsorten, die nur dort wachsen. Und die sind für unseren Gaumen oft ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Mhm. Ja, das heißt, die sind ein bisschen raffer. Dort ist es auch sehr heiß und die haben oft, sind sehr, mit sehr viel Gerbstoff und die sind keine, die dich umarmen im ersten Blick. Ja.
Und es sind oft ganz so alte Rebstöcke.
Ganz alte Rebstöcke, ganz verwurzelt und ganz niedrig. Und das ist eine Rebsorte auch da drin, die Alicante Boucher, die eine dieser Rebsorten ist. Die wurde schon in Mitte des 19. Jahrhunderts entwickelt oder quasi gekreuzt, erfunden. Aber die wächst eigentlich vor allem dort. Und dann ist Touriga Nacional drin. Auch das ist bekannt, vor allem für die Region. Und dann ist noch ein bisschen Syrah drin. Das habe ich bewusst ausgesucht, um es ein bisschen geländegängiger für sie auch zu machen, dass sie nicht gleich sagen, oh toll. Also den ersten Rotwein, den hätte er schon alleine austrinken können.
Was kann man da, ich habe jetzt hier was zu essen, was kann man denn dazu gut essen? Also von dem, was jetzt hier auf dem Tisch ist.
Ja, ausprobieren. Ihr könnt ja ausprobieren. Dann sagt ihr, was.
Käse oder
Fleisch? Ja, also es ist ja ein relativer Trugschluss, dass Rotwein und Käse gut zusammenpassen. Es ist nicht wirklich wahr. Also zwei Drittel der Käse gehen viel besser mit Weißwein als mit Rotwein.
Oh, das ist interessant. Warum? Und warum denkt man immer oder isst man immer zum Rotwein Käse?
Weil Rotwein in der Reihenfolge eines Essens immer am Ende kommt.
Okay.
Und Käse ja auch. Okay. Also Käse schließt den Magen.
Probier mal. Ist da Zimt dabei?
Oh. Probieren weiß ich, dass du recht hast.
Aber wenn den Podcast meine Frau hört, dann denkt die hat einen falschen Mann geheiratet.
Also erstmal ist sehr, sehr viel dabei, finde ich, wenn man da reinriecht. Ne? Also ich finde Zimt ja sowas leicht Weihnachtliches, wenn wir in die Richtung gehen, Pflaumen. Ich finde Blaubeere ist viel. Ich finde Vanille ist auch etwas, was einem sofort in die Nase. Bisschen Schokolade vielleicht,
so gewisse Röstaromen. Aber ich finde Zimt ist dabei.
Und dann sind so rote Früchte auf der Zunge im Gaumen.
Aber es ist cool, Michael, das ist ein richtig cooler Wein.
Ja, also was er am Ende hat, ist, dass er so ein bisschen rough wird. Na, er wird dann schon, das ist eigentlich das Coole, dass er verlässt dieses, ich bin so everybody's darling, sondern am Ende kommt schon nochmal so was bisschen Wildes und Ungestümes.
Geht er nicht gut zu wild?
Auch gut zu wild, auf jeden Fall. Also auch gut zu so wirklich so geschmorten Wild, also ein Wildragout oder so Überläufer, kann man das auf jeden Fall auch gut machen. Ich glaube aber auch, dass das ein Wein ist, der gar nicht zwingend ein Essen braucht. Ich glaube auch, dass man den so trinken kann, ohne dass man denkt, da bräuchte ich jetzt aber ein Stück Fleisch oder ein Gemüse oder irgendwas dazu, sondern das passt auch. Was für ein Käse würde man dazu machen, ist gar nicht so einfach. Der Käse darf immer nicht zu aromatisch sein für Rotwein. Das heißt, bei Weißwein ist so, oder auch Champagner und Käse kann auch funktionieren, gerade diese kristallinen Käse, also ein gereifter Comté, ein gereifter Parmesan, funktioniert eigentlich ganz gut mit Schaumweinen. Und bei Weißwein auch, sag ich mal, ein Rotschmierkäse, auch das braucht dann schon richtig Kraft. Und hier würde man eher etwas Zurückhaltendes machen, vielleicht ein Gouda, der nicht ganz so alt ist und so, das kann man vielleicht dazu machen. Aber sonst ist Käse immer
bei Weißwein ist es dann, also kann ein kräftiger Käse durchaus.
Genau, sein. Ja, da brauchst du einen kräftigen Weißwein, also da kannst du so einen Chardonnay mit Holz dann schon gut zum Käse auch echt machen. Das passt dann auch gut. Und auch Rieslinge, die nicht trocken sind. Auch das ist ziemlich genial. Also auch dann, wenn du in so einen, so eine leichte, ein bisschen Blauschimmel schon dabei ist, ja, nicht unbedingt ganz, ganz süß, aber so ein Kabinett oder eine Spätlese, das passt super
auch. Aber der hat doch auch jetzt schon eine gewisse Kraft, dieser Wein. Also,
ja, aber gar nicht so viel Alkohol. Ja. Also keine 14 Alkohol, das ist eigentlich erfrischend. Leicht ist 23, der Wein heißt Ikone. Und der wächst auch so Schiefer und Granitgestein, das heißt, der hat schon auch einen Spannungsbogen und das merkst du auch. Also für das kostet 14 Euro.
Sag mal, und jetzt haben wir das Thema, was Stefan vorhin angesprochen hat. Der ist mir jetzt, kann das sein, fast ein bisschen zu warm schon. Ich würde ihn gerne, also ich hätte, wenn ein bisschen kühler trinken würde,
ja, gehe ich oder? Mit, kann man machen, aber zu warm ist, also ich finde es gut so, kann aber auch kühler sein, klar.
Okay.
Aber zum Beispiel jetzt bei dem Wein ist Alkohol jetzt nicht das Thema. Es ist nicht heiß, es ist nicht am Gaumen, dass es scharf wird und nach scharf kommt dann sehr schnell auch bitter. Das ist dann so richtig, wo man sagt so, nee, so richtig Lust drauf habe ich nicht. Und das ist auch der Grund, warum man oft dann auch kein Rotwein mag. Aber wenn man das sowas hat und auch in der richtigen Temperatur, dann glaube ich schon, es ist a gesünder und es hat auch weniger Kalorien als Weißwein.
Ist es bei Rotwein immer so?
Ja, das ist so. In der Regel ist das so.
Also deutlich weniger oder?
Nee, nicht deutlich. Okay. Ganz, aber es klingt so toll, finde ich. Es klingt so toll.
Stefan, mich würde interessieren, wir haben in einer der ersten Folgen, oder in der ersten Folge ist übertrieben, aber am Anfang hatten wir Günther Jauch und der hat mal zu uns gesagt, weil wir am Anfang waren, passt mal auf, man trinkt sich nach oben bei Weinen. Das heißt dann so viel, wenn man erstmal, und du hast ja jetzt offensichtlich viele gute Weine schon probiert, ist es bei dir dann auch so, dass du dann irgendwie sagst, dass du erstens merkst, das ist kein guter Wein, das ist ein billiger Wein, von dem habe ich vielleicht morgen Kopfschmerzen, aber dass dir einfach die Weine nicht mehr schmecken, weil du andere Weine schon probiert hast, zum Beispiel Chateau Petrus?
Nee, gar nicht. Für mich so ein, ich bin, wenn dann überhaupt, dann so ein Anlasstrinker. Mhm. Also kommt auf den Anlass an, was es auch dazu zu essen gibt oder gibt's, ist vielleicht einfach nur abends mal ein Glas Wein mit deiner Frau zum, was weiß ich, ist ein paar Cracker mit dazu oder sonst irgendwas. Da habe ich so für verschiedene Situationen habe ich verschiedene Weine. Diese ganz hohe Nummer, die finde ich geht nur mit Kollegen oder mit Freunden, die dann auch was dazu sagen können. Und das ist dann schon eher so ein Festtag. Also wir waren dann immer willkommen bei Herrn Wohlfahrt, aber trotzdem haben wir uns das aufgehoben, dass wir das maximal 2, 3, 4 Mal im Jahr gemacht haben, weil sonst, finde ich, verliert es so ein bisschen seinen Glanz. Und wenn du jeden Tag, auch wenn du es finanziell dir erlauben kannst erstmal, wenn du jeden Tag einen Chateau Petrus trinkst, dann ist es ja nichts mehr Besonderes. Und deswegen habe ich so für verschiedene, auch für verschiedene Stimmungen, muss ich ehrlich sagen, habe ich da so verschiedene Weine. Und was man nicht ganz vergessen darf, es gibt auch manchmal so den einen oder anderen Anlass, wo etwas geklappt hat oder nicht geklappt hat, wo dieser Wein dann serviert wurde oder getrunken wurde, was dann nochmal so ein bisschen Erinnerungen zurückholt durch den Geschmack.
Was hast du denn dann getrunken am Tag, nachdem der HSV aufgestiegen ist?
Wasser.
Stilles Wasser.
Weil in der
Still auch noch.
Sitzt man sich dann nicht abends so
Nein.
mal also, hin und sagt so ein bisschen, weil das war so, das alles zu verarbeiten.
Was der Einzige in Hamburg, der Wasser getrunken hat an dem Abend, glaube ich.
Nein, schau, als in der Funktion musst du ja am besten, wenn es geht, alle Gefühle einigermaßen unter Kontrolle haben, ne? Weil es wird ja viel alles übertragen, jeder kann dich sehen und so weiter. Und deswegen muss ich sagen, ist so ein Spieltag speziell mit diesem Ergebnis dann nachher. Ich war froh, dass wir uns mehr oder weniger eine halbe Stunde darauf vorbereiten konnten, weil es schon deutlich vom Ergebnis war. Aber auch in uns finden ja unglaubliche Emotionen statt. Und die wollen, rein theoretisch würden die gerne raus. Aber du kannst natürlich nicht die Sau rauslassen, so wie du es ganz gerne machen würdest. Ne? Und dann gehst du zum Fernsehen. Und dann du freust dich mit den Spielern, und dann freust du dich mit dem Trainer. Und dann ist die Familie da, und ist deine Frau da, und sind Freunde da. Aber so richtig
geht's noch
gern gemacht?
Ja, ich komme gleich dazu. So, dann geht's dann los und dann sagt, kommt wieder die Nachricht, ja, ist Platzsturm. Dann kommt die Nachricht, ja, sind zwei Verletzte. Du wieder, boah, alter Scheiße, zwei Verletzte, jetzt müssen wir mal gucken, was denn passiert. Dann kommt wieder die Nachricht nach einer halben Stunde, ja, der eine hat echt einen Tee gehabt und der andere haben ein paar Drogen gefunden. Und dann sagst du schon wieder, boah, Gott sei Dank, jetzt nicht etwas, was vielleicht auf uns zurückkommt, nichts, wo du hin musst, wo du, also du bist immer noch am Arbeiten, würdest aber ganz gerne einfach nur Arschgeleck Bonanza, ich will loslegen, ne?
Ja.
Und das dann kommt dann so irgendwann zu einem Moment, wo es spät ist, ich habe dann Gin Tonic getrunken, aber dann auch wieder so ein bisschen empfindlich, weißt du, ein Tonic geht, das andere Tonic geht nicht.
Super, es ist okay, extrem wichtig. Ja, klar.
Genau, ein Gin geht, einer geht nicht. Und dann kommt der Moment, wo du loslassen kannst und dann lässt aber dein ganzer Körper los und du bist einfach nur noch müde und willst ins Bett gehen. Wir sind auf dem Heimweg, ohne Quatsch, mit meiner Familie. Die Kinder waren mit dabei. Was wir noch gemacht haben, wir sind echt noch im McDonald's vorbei. Um 4 Uhr oder irgend sowas. Und haben dann noch um 4:30 Chicken McNuggets und Pommes gegessen. Aber die haben an dem Tag extrem gut geschmeckt. Das war echt gut. Also manchmal, und das ist das, was ich vermisse. Als Spieler kannst du losrennen. Ne? Ich erzähle euch eine Geschichte, die ist geil. Ja, Platzsturm. Inklusive Beschädigung oder Entwenden einiger Gegenstände im Stadion. Ich glaube, wir haben 350.000 Euro, war der Schaden. Und dann gehst du natürlich auch mal zu deiner Versicherung und sagst, ey, hör mal. Und dann sagt die, ja klar, aber du musst Anzeige, weil wir sagen, ja, wir wissen ja nicht, wie die Leute heißen. Ja, ne? Ja, musst Anzeige gegen unbekannt machen. Ne? Okay, und dann siehst du die Bilder, wo zwei von deinen Spielern auf der Trainerbank stehen. Und dann kannst du natürlich nicht sagen, ich erstelle mal Anzeige, weil die Versicherung kommt als allererstes und sagt, hör mal, wir haben da, stand ja noch dein Name hinten drauf. Dann gehe ich zu meinem Kollegen Erik Huber und sag, du Erik, musst du halt mal sagen, lass gut sein, ne?
Aber was ich sagen muss, der Rasen ist bei uns zu Hause sehr gut angewachsen. Da muss ich sagen, es ist offensichtlich wirklich ein sehr guter Rasen. Mein Sohn hat so ein Stück mitgebracht. Übrigens am Tag danach. Am Tag danach war der hier eingeladen zum Kindergeburtstag. Und ich war der glücklichste Mensch der Welt. Als er wiederkam, konnte das Ding kaum tragen. Ein riesiges. Und wir haben so ein Schild gebastelt und so eingezäunt. Und das könnt ihr gerne. Seid alle eingeladen, mal ein Selfie zu machen.
Das finde ich ja cool.
Ja.
Da muss ich ehrlich sagen, also das kann ich verstehen, das ist ja auch eine wahnsinnige Liebe zu so einem
Verein. Man kann noch die Linie sehen, die
kleine
Stück von, ich habe mir gesagt, das ist die Torlinie.
Das finde ich die das Ding rausnehmen und am nächsten Tag in eBay das
zu kaufen. Ja, das ist doof.
Das ist scheiße. Ich fand den Weltklasse, irgendeiner hat die Latte mit in die Straßenbahn oder irgendwo in die Bahn mit reingenommen, ist mit einer Latte, ich will jetzt nicht sagen, was willst du zu Hause mit einer Latte? Das hört sich komisch an, aber was möchtest du mit einer Torlatte zu Hause? Du kannst doch nicht sagen, lege ich mir ins Wohnzimmer, sieht toll aus. Aber dann siehst du wieder, wie gut du es hast, weil du bist in einem Job, wo Emotionen extremst erzeugt werden. Besser positiv als negativ, aber das ist halt dann schon der Vorteil. Das musst du halt dann mit einpreisen. Ist dann so. Ich meine, wir haben ja 7 Jahre gespart.
Das ist so wahr. Stefan, wer aus deinem aktuellen Kader ist denn der größte Weintrinker und Kenner von deinen Spielern?
Die dürfen doch gar nicht, oder?
Ja, also dürfen doch. Tun die schon. Es ist schon so, dass so ein bisschen, klar, bei Fabio Vieira, ich will nicht sagen, dass die gewohnt sind, mittags schon ein Glas Wein zu trinken, aber es sind andere Kulturen, wo schon mal eher was mit dabei ist. Ich glaube aber, ich bin derjenige, dem sie es als letztes verraten. Und es ist so mehr die Zeit der Mixgetränke, oder? Plezi, hast du da eine andere noch Idee, ja, oder?
Okay.
Nee, also es hat sich mir gegenüber noch keiner als Weinkenner so richtig erkennen gegeben, vielleicht jetzt nach dem Podcast.
Aber dafür sind sie ja auch zu jung wahrscheinlich noch, ehrlich gesagt, ne, oder?
Aber wie gesagt,
du hast früher angefangen
mit 20 durch Rolf Schafstall und Herrn Finkbeiner, genau.
Würdest du so einen Tipp heute auch an die Spieler weitergeben? Sagen, geh doch mal hier zu Christoph Rüfer oder geh doch mal in The Table von Kevin Fehling.
Also ich glaube, generell ist das Leben, ist mir persönlich zu oberflächlich. Ne?
Mhm.
Ich glaube, dass im Vergleich zu, ich sage jetzt mal zu unserer, nicht ganz, ihr seid ja ein bisschen jünger zu meiner Generation, das Selbstwertgefühl ist niedriger. Ne, aber weil ganz viele Entscheidungen schon abgenommen werden, ne, die Mutter kümmert sich, ob sie in der Schule läuft, der Vater guckt, dass der Sohn spielt und wenn er nicht spielt, wird Theater gemacht und umgekehrt auch. Ich stand um mittlere Reife, ich hatte schon den Job bei der Polizei, musste aber mittlere Reife logischerweise haben. Latein, das war zwecklos, da hatte ich eine 5 und dann zwischen in Französisch stand ich zwischen 4 und 5 und habe ich zu meiner Mutter gesagt, aber wenn du doch hingehst und sagst, unser Sohn hat eine Arbeitsstelle, einen Arbeitsplatz, sie können ihm doch nicht die Zukunft. Da hat meine Mutter gesagt, kannst du ihm auch sagen. Und du musstest dann dahin und du musstest halt dann da Rede und Antwort stehen. Ich habe mal, es war kurz vor meiner Konfirmation, ich war so mehr Klassenclown und Klassensprecher und da haben wir einen Sitzenbleiber gehabt, der hat uns ein bisschen aufgeregt, der war jetzt aus einer vielleicht ein bisschen sozial schwächeren Familie und da bin ich, haben die alle gesagt, Stefan, du musst es regeln. Ne? Und dann bin ich dahin nach dem Schulunterricht und habe gesagt, Ede, du gehst uns alle auf den Sack. Ne? Dann hat er gesagt, ist mir doch scheißegal. Und dann habe ich gesagt, das kannst du aber nicht machen und habe den so geschubst. Ne? Bup, hat's gemacht. Habe ich so ein Auge von dem, weil der hat dann gedacht, was soll ich noch reden? Das Thema erledige ich mit einem Faustschlag. Ich habe dann mit Abdeckcreme von meiner Mutter, habe ich vom Pfarrer gestanden bei der Konfirmation. Du hast halt Erfahrungen gemacht, ja. Ne? Du wusstest, du musst verschiedene Sachen anders angehen. So, wenn das jetzt so oberflächlich ist, du siehst es ja dann auch oft, ich schäme mich ein bisschen für das Bild, da hat man mich erwischt, weil ich bin normal kein Uhrenfreak. Also sieht man jetzt heute Abend auch, das ist ganz normal, das ist hier so eine iPhone-Watch. Ich bin kein Autofreak, aber das spielt heutzutage auch, wenn ich manchmal so das Aussehen bei der U21, mittlerweile sage ich ja Gott sei Dank, nur mit einem Friseurbesuch zu tun habe, ne? Wo du sagst, also mir scheißegal, ob mir das Haar jetzt vorne hochsteht oder runterhängt. Ist aber für die Spieler ist es wichtig. Okay, lässt einen Friseur zu, alles klar. Machst vier Fäuste in der Tasche, ne? Aber du musst sie natürlich auch verstehen und musst du ja auch so akzeptieren, wie sie sind. Ich finde, die Mädels, die versuchen, sich alle so gleich aussehen zu machen. Manche sind eigentlich schön, so eine eigene Schönheit. Mhm. Ich finde, dass man das gar nicht mehr so richtig erkennt oder erkennen möchte. Und deswegen würde ich schon ganz gerne jetzt zum Beispiel die mit dir zusammenbringen, die etwas zu so einem Wein erklären können, dass die mal in die Tiefe gehen, nicht an der Oberfläche. Ne? Das hier ist mein Auto, das hier ist meine Freundin und das hier ist meine Uhr, das hier sind meine Klamotten, kannst du sehen, von wem die sind hier. Und das ist dann gut. Nee, dann doch lieber mit ein bisschen anderem Inhalt füllen. Aber es ist schwer. Ich finde, wir sollten diese Aufgabe nicht aufhören, das zu vermitteln verwollen. Aber wir müssen auf der anderen Seite auch akzeptieren, was möchten die Jungen denn? Weil wenn du denen auf den Sack gehst, dann macht's auch nichts.
Inhalt füllen ist ein gutes Stichwort. Wir müssen die Gläser füllen, weil ich bin ja derjenige, der auf die Zeit achten muss. Und wir wollen uns ja noch das Volksparkstadion angucken. Wir schütten das alles hier in den Europapokal der Landesmeister, die Reste. Nein. Michael, was kommt zum Schluss?
Ein Malbec aus Mendoza, aus Argentinien, vom Weingut Catena Zapata, also in dem Fall das Weingut heißt Catena, die haben insgesamt 4 oder 5 Weingüter. Das Zapata ist ein sehr bekanntes Weingut, eins der besten auch in Argentinien. Ich war in der Ecke vor 4 Jahren. Frankfurt, Buenos Aires ist, glaube ich, der weiteste Flug, den man von Deutschland machen kann. Und von Buenos Aires sind es nach Mendoza nochmal, glaube ich, 2 Stunden oder so Flugzeit. Also das ist schon wirklich am Fuße der Anden. Und die Weine haben aber dadurch also die sind nicht nur fett, die haben eine gewisse Frische durch diese Kühle, die von den Anden runterkommt. Und Malbec ist eine französische Rebsorte, aber ist eigentlich am wichtigsten auf der Welt in Argentinien. Ja, Malbec. Es ist ein Malbec, ein reinsortiger Malbec aus Argentinien. Und der Wein heißt Eterno, die Ewigkeit. Sehr viel Pathos. Ich habe also mich gefreut, als ich gesehen habe, dass Capaldo hier unterschrieben hat. Wobei so ganz, also ganz so eingeschlagen ist er nicht, ne, oder? Oder ist er's?
Also vom Typ her ist er's total.
Ja.
Rotwein, vielleicht
schwerer Hochzeit. Ja. Also menschlich ist er total gut reingekommen, ist auch einer von unseren 3 Kapitänen. Und das, was ihn wertvoll macht, ist, der Junge
hat er Geld gekostet, hat einen gewissen Status und hat jetzt 3 Wochen nicht gespielt. Und dann sagt der Trainer, ich brauche rechts einen Verteidiger. Das ist nicht unbedingt deine Position. Und das allererste, was er sagt, ist mir scheißegal, wo ich spiele. Wenn es der Mannschaft hilft, hilft der Mannschaft. Und dann macht er hier ein Spiel gegen Mainz, als hätte er noch nie eine andere Position gespielt. Das sind dann wieder so Stichpunkte oder so Punkte, wo man sagt, das hat einen Impact auf die Mannschaft. Halt lieber die Klappe, gib Vollgas und wenn du gebraucht wirst, dann bist du da. Und das ist heutzutage ein bisschen anders. Das sind nicht mehr die 11 Stammspieler, sondern das sind die 15, 16 Stammspieler, wo natürlich auch die Schwierigkeit drin besteht, dass der eine oder andere Stammspieler dann nicht akzeptieren möchte, dass er ab und zu, je nach Gegner und je nach Taktik, dann vielleicht mal auf der Bank sitzt. Ne? Die meisten verstehen es, deswegen sage ich, Capoldo ist super. Muss jetzt, um jetzt bei dieser Geschichte von eben zu bleiben, er kam hierher mit seiner Lebensgefährtin. Fantastisch. Die Frau, die war natürlich, die hat erzählt, die kommen wirklich beide aus La Pampa und haben dann ihre Geschichte erzählt. Das war so, ich musste nie überlegen, was frage ich noch oder was erzähle ich noch, sondern die haben von sich aus erzählt. Und da hast du schon direkt so ein gutes Gefühl gehabt, wo du denkst, ich glaube, der tut unserer Mannschaft einfach auch von dieser Struktur her einfach richtig gut. Also deswegen finde ich ja cool, dass du den ausgesucht hast.
Aber Stefan, wie wichtig ist das? Also wie wichtig ist das Zwischenmenschliche oder doch die Art und Weise, wie der einen Außenriss Bass spielen kann, auch wenn der vielleicht nicht so der tollste Mensch ist, aber oder der hat so einen Schuss oder der hat so ein oder wie fügt man so eine Mannschaft zusammen? Weil du kannst ja nicht nur Zehner haben und nicht nur Knipser. Und
genau. Also ich habe die Leute versucht mitzunehmen. Wir haben erstmal Daten und Fakten nach der letzten Saison, Laufdaten, Sprintdaten, hohe intensive Läufe haben wir analysiert und damit waren wir weit hinter dem 18. in der Bundesliga. Hm. Also das war klar, wir müssen in diesem Bereich müssen wir etwas verändern. Dann war auch klar, nach diesen 6 Jahren oder 7 Jahren zweite Liga, es ist ja nicht so, wenn eine Mannschaft absteigt, dann bleibt ja zumindest mal vielleicht 2/3, die schon Bundesliga gespielt haben. Aber nach so langer Zeit hatten wir auch nicht viele Spieler dabei, die überhaupt Bundesliga gespielt haben. Das heißt also, wir brauchen einen größeren Wechsel. Größerer Wechsel heißt, du machst eine Hierarchie dann dementsprechend natürlich ein bisschen kaputt oder musst auch daran denken. Dann kommt der Trainer und macht für jede Position macht er eine Beschreibung, was er dort gerne hätte. Dann geben wir diese Beschreibung unserem Chef-Scout. Der Chef-Scout hat in seiner Datenanalyse, kann der anhand von diesen Daten oder den gewünschten Daten, erstellt eine Liste. Unsere Scouts sehen ungefähr 1600 bis 2000 Spiele im Jahr. Das heißt aber auch per Video- oder Live-Sichtung. Ne? Wenn aus den Videosichtungen, wenn da sich was rauskristallisiert, dann geht man zur Live-Sichtung. Wenn sich dort nochmal was bestätigt, macht man eine Überkreuz-Scouting. Das heißt, einer von unseren anderen Scouts guckt sich denselben an, damit man nachher möglichst viele Unterschiede oder unterschiedliche Meinungen hat zu dem Spieler. Stellen wir fest, dass das alles passt, wird dieser Kreis automatisch eingegrenzt auf 2 oder 3 Spieler. Darüber macht man dann ein Präsentationsvideo, mit dem man dann mit dem Trainer drüber spricht. Entscheiden wir uns dann alle für eine Reihenfolge, das ist der erste, das ist der zweite, ist es meistens so, dass Klaus Costa mit Sebastian den ersten Kontakt herstellt und den HSV vorstellt, Stärken und Schwächen erfragt. Ist das Interesse dann weiterhin da, geht es in den Call mit dem Trainerteam, wo der Spieler im besten Fall natürlich wissen will, was hat der Trainer überhaupt mit mir vor. Danach gibt es dann oft noch einen abschließenden Call, wo auch ich manchmal mit dabei bin, aber zeitgleich nutzen der Chef-Scout sein Netzwerk bei den Scouts, Klaus Costa, ich sage jetzt mal auf der jüngeren Sportdirektorenebene, sein Netzwerk, ich mit dem 40 Jahren Fußballerfahrung, mein Netzwerk, um möglichst viele Informationen über diesen Spieler dann zu bekommen. Und dann kommen wir zum Schluss zusammen. Aktuell muss ich sagen, dass wir bei dieser Vorstellung des HSV, der Coach mit seinem Team, Klaus mit seiner Vorstellung was ist der HSV, und dann dementsprechend das Angebot zu verbreiten, dass wir echt paar Mal arge Konkurrenten ausgestochen haben durch die Art und Weise. Und das sage ich nochmal, Loic Favé, in dem Moment, wo der natürlich dann von der Muttersprache her Französisch anfängt zu sprechen, hast du natürlich die Türen weiter offen, wie wenn du dann dich mit einem Englisch rumquälst, was der andere gar nicht so versteht. Eine Geschichte war auch dabei, wo wir jetzt Warmet verpflichtet haben. Bei dem Call hatte Klaus und der Trainer hatten noch ein Gespräch und Sebastian sagt zu mir, Stefan, kannst du mitgehen in den ersten Call?
Und dann sag ich, ja, okay, mache ich, kein Problem. Und da war von Warmit, war der Berater da und dessen Sohn und noch ein Dritter. Und der Dritte, der war so wie ich, wenn ich die Gläser alle getrunken hätte, der war dattelvoll. Ich war am Erklären, auf einmal, this is the best player you can get, Warmit, he will play national team. Ich sage, ja, okay, ist alles in Ordnung. Ich habe dann zwischendrin, ich bin ja doch ein direkter Mensch, ne? Du hast auch gesehen, Warmit, der ist immer kleiner geworden. Ne? Und ich habe dann gesagt, everything okay with you, or do you need something? Or something? No, everything okay. Boop, das Handy wieder runtergefallen, das Handy wieder hochgeholt. Als ihm dann das zweite Mal das Handy runtergefallen ist und er raus war aus dem Call, habe ich zu Sebastian gesagt, lass ihn bitte nicht mehr rein. Und dann haben wir uns angefangen und haben uns zu erzählen. Aber der erste Moment ist natürlich, dass du für dich, ich bin da raus und habe gedacht, den verpflichten wir nicht. Und wenn man jetzt ehrlich ist, das ist ja mit der die ruhigste und war bis zu seiner Verletzung eigentlich fast schon eine Sensationsverpflichtung. Ne? Und das sind so, weil du das gefragt hast, das sind so viele Informationen hinten dran. Dann geht Loic noch hin und fragt in Frankreich nach. Dann haben wir mit dem Basil, ein Performance-Manager, der früher auch in Lille war. Dann hast du auf einmal ein französisches Netzwerk. Ich im Saarland wohne ja auch nicht so weit von Frankreich weg. Hast du auch noch ein paar Jungs, die du fragen kannst. Und so ergibt es dann irgendwann ein rundes Bild. Und da hast du dann relativ Informationen und kaufst eigentlich nicht.
Michael, bevor du jetzt die nächste Frage stellst, ich will nicht drängeln, die Zeit ist nämlich schon um.
Aber ich muss,
aber muss grad, kannst du noch ein, zwei Sachen über den Wein sagen?
Nein, jetzt nicht. Ich habe nur eine ganz wichtige Frage.
Das ist ja das bei alle, die den, nein, alle, die jetzt, den Pott.
Nein, nein.
Du bist der große HSV-Fan, eigentlich.
Ja, das, ja.
Eigentlich welche nicht, Farbe ja. hat er an? Welche Farbe hat er an?
Ja. Also, ich bin ein Fußballfan und ich freue mich auch für den HSV, aber für andere vielleicht mehr. Also, aber meine Frage ist, was du erzählt hast jetzt. Das klingt alles super, aber man hat das Gefühl, ihr habt am letzten Tag so viele Spieler verpflichtet, auch hochkarätige. Da war sicher nicht die Zeit für 5 Calls und nochmal Fragen und nochmal Netzwerk anzapfen.
Geile Frage.
Wie passt das zusammen?
Echt, du bist besser als die meisten Sportreporter. Wir wussten, wir brauchen einen defensiven, zentralen Abwehrspieler. Wir wussten, natürlich habe natürlich als allererstes die Vuskovic-Geschichte gehört. Und natürlich ist das eine Romantik-Story. Aber wie oft gibt's Romantik, ne? Und Vuskovic unten in der Mixzone, wo er gleich durchläuft, da hat er mitgefeiert, unseren Aufstieg, ne? Also Luca, Mario logischerweise auch. Und da war er irgendwann zusammen irgendwo beim Pipi machen gestanden und oh, was in Not, fällt dir gut hier? Ja, fällt mir gut. Willst du nicht hier spielen? Ja klar, will ich hier spielen. Alles klar, gucken wir mal, ne? Dann fängst du an.
Auf dem Klo habt ihr das klar gemacht?
Ja, nein, du hast gefragt. Du hast gefragt.
Ist ja auch eine wichtige Information, ja.
Ja. Und dann sagst du Tottenham. Möchtet ihr den nochmal verleihen? Er wurde ja zweimal verliehen. Einmal Polen, einmal Belgien. Und dann sagt Tottenham grundsätzlich schon, aber der ist jetzt 18. Das heißt, er kann bei uns spielen. Wir möchten den mal in unserem Trikot sehen, möchten den mal Vorbereitung mitmachen. Ja, okay, wann könnt ihr denn anrufen? Ja, so in der, mach mal eine Woche oder 2 Wochen. Wir dann gewartet. Dann, wir machen noch eine Asienreise, da soll er mit. Wir fiebern dann natürlich zu Hause. Hat er gespielt? Hat er nicht gespielt? Hat er gut gespielt oder sonst irgendwas? Ja, hat nicht so viel gespielt. Okay. Ja, wann können wir jetzt damit rechnen? Kann er nach der Asienreise direkt schon zu uns kommen? Nein, wir fahren erst nochmal nach England. Okay. Okay, dann wieder ein paar Tage später und du weißt die ganze Zeit, ich brauche diesen zentralen Abwehrspieler. Du machst Kontakt mit dem, ich will nicht sagen B-Lösung, das sind schon auch gute, aber anders halt. Ne? Der sagt auf einmal auch, ja, ich habe Interesse, könnte klappen, dann verziehst du mal so ein bisschen, machst das Angebot einen Tag später. Wie sieht's denn aus? Ja, Tottenham hätte jetzt gerne, dass er innerhalb von England verliehen wird. Ne? Und dann schlafen wir auch nicht gut. Also es hört sich manchmal hier so ein bisschen easy an, aber das ist der Moment, da schläfst du nicht mehr richtig gut. Ne? Bis zu dem Moment, wo dann auch Lukas sich extremst mal eingesetzt hat, dann war ganz zum Schluss, war er so verärgert, dass er gesagt hat, so, ich lasse jetzt alles platzen, ich bleib da und die können gucken, was sie mit mir wollen. Dann fängst du natürlich von der anderen Seite an, jetzt musst du auf einmal mit Luca nochmal reden. Ne? Aber das war dann alles auf einem guten Niveau. Wir wollten ja den Rieder haben, der nach Augsburg gegangen ist, weil wir klar gemacht haben, entweder wir brauchen einer, der die Doppel-6 spielen kann oder auch eins vorne dran. Und der Riede hätte aus unserer Sicht beides gekonnt. Hat sich aber für Augsburg entschieden.
Hat auch 9 Millionen gekostet. Also
ja, genau, teuer, genau, ja, genau. So, und dann war die ganze Zeit ein Scouting-Spieler, war komplett Lokonga. Das heißt, über den wussten wir alles, der spielt ein Doppel-6 vom Feinsten. Hatte Glück mit der U21, habe ich zweimal gegen Belgien gespielt, da hat er auch gespielt. Und gegen Vieira haben wir im Finale mit der U21 damals gewonnen gegen Portugal. Das ist auch immer so erste Gesprächsthemen, die du mit den Jungs nochmal kurz aufarbeitest. Und dann haben wir gemerkt bei Lokonga, die Tür geht auf, er wollte weg, Arsenal war nicht so interessiert und hin und her. Und dann kommt ein Tag vor, und da muss ich fairerweise auch mal sagen, meinen Aufsichtsrat loben, weil die müssen ja ab einer gewissen Summe zustimmen. Die haben wir auch bei den Verpflichtungen logischerweise übertroffen. Und ich habe zu ihnen gesagt, es werden hektische zwei letzte Tage, ihr müsst zur Verfügung stehen, weil die müssen ja die Entscheidung treffen. Ne? Und das haben sie auch echt super gemacht. Und dann haben wir morgens am letzten Tag, Lokonga war schon soweit ausverhandelt und bei Vieira waren wir noch nicht ganz am Ende. Und dann haben die morgens, wollten sie wissen, warum, weshalb und wie das alles aussieht und haben dann morgens zu uns gesagt, ihr könnt beide Deals durchbringen. Ne? Und dann war es der Vorteil, Lokonga war schon von Arsenal, Vieira auch. Wir kannten den vorherigen Vertrag, der wurde schon geprüft. An den letzten beiden Tagen haben unsere Anwälte 20 Stunden gearbeitet, weil die müssen. Du machst vorne den Deal und dann sagst du, ja, prüft ihr mal den Vertrag. Ne? Bei Schonlau war der Vertrag gar nicht mit dem Verein, sondern mit der MLS. Ganz andere AGBs, wie man so schön sagt. England nicht mehr in der EU, auch nochmal was ganz anderes, wie wenn du halt aus Österreich oder sonst irgendwo holst. Und diese letzten Tage, das kann man sich nicht so richtig vorstellen, ist so eine Mischung zwischen, bleibe ich ruhig, strahle ich Vertrauen aus, selber innen drin denkst du, boah, Alter, wenn das schief geht, ne, dann haben wir hier eine schöne Halbserie vor uns. Und das ist dann aber alles aufgegangen, weil alle dieses Vertrauen hatten und ich auch zu ihnen gesagt habe, ich weiß, zum Schluss gehen Türen auf, die gehen sonst nicht auf. Und das war jetzt in unserem Falle, war's gut. Ich hoffe, dass das so sich weiterentwickelt, dass die Spieler das erfüllen, was wollen. Aber du schläfst nicht gut und das hört sich auch alles jetzt viel einfacher an, als es in der Zeit ist. Das ist schon nervenaufreibend.
Und wie schmeckt euch der Wein?
Also es ist ja immer noch ein Weinpodcast, ne?
Das muss man dazu sagen. Herzlich willkommen bei den vier Flaschen. Aber es war sehr, gern zugehört. Du weißt ja, du bist immer undankbar, auf die Zeit achten zu müssen.
Ja, das hast du recht. Ja, also es ist, ich wusste auch nicht die Reihenfolge, deswegen habe ich die Weine vorher nochmal probiert und habe mich dann für die Reihenfolge entschieden, wie wir sie auch jetzt eingeschenkt haben. Die Nase ist zurückhaltender erstmal. Da war der davor lauter, der war... Besser will ich immer nicht sagen. Man neigt natürlich dazu, wenn man Weine nacheinander probiert, dass man sagt, besser oder schlechter. Man kann aber immer gut sagen, mag ich lieber oder ich mag das lieber. Aber es ist auf jeden Fall, die Nase, kann ich schon mal sagen, zurückhaltender. Ein bisschen habe ich mehr so dieses Kirschige, diese Schattenmorellen.
Er ist nicht so vielfältig wie der davor. Er ist, oder?
Ja, also er hat ein bisschen mehr Alkohol, erstmal vom Label, vom Etikett, nicht viel, aber ein bisschen kräftiger. Das kann schon ein Indikator sein, dass das von der Reihenfolge die Richtung ist, die... Ich kommentiere keine Gesichtsentgleisung.
Ich glaube, Stefan, die Zehennägel sehen, die sind...
Das ist jetzt ein Wein, der... Ja, diese Kirsche setzt sich fort. Es ist fast wie so ein Kirschkompott am Gaumen auch.
Aber Sauerkirsche.
Ja, also
eine, zieht es dir die Gesichtszüge tatsächlich zusammen? Ja.
Ja.
Mal sehen bei Michael jetzt.
Ich wollte eigentlich den Gag machen, passt zu Corpaldo, aber da tue ich dem Jungen jetzt Unrecht.
Nein, also hat er eine Säure, die präsenter ist, hat dadurch auch eine Klarheit, ist bestimmt viel mehr als der andere Rotwein ein Wein zum Essen, jemand, der mit dem Essen besser, leichter kombiniert ist. Dafür ist Säure immer extrem wichtig. Wichtig ist, dass Essen dann auch Säure hat dazu. Aber die matchen sich auf einer Ebene. Also man könnte auch den zuerst, weil er vielleicht nicht so aromatisch ist, aber du merkst schon, wenn du den runtergeschluckt hast, dass am Gaumen schon auch eine gute Länge hat. Also er bleibt dann schon da. Der andere war vielleicht holterdiepolter erstmal in der Nase und auch am Gaumen. Aber dann hat er sich auch schon schnell wieder durch die Hintertür verabschiedet. Da ist der einfach präsenter. Kostet auch ein paar Euro mehr. Ist ein Indikator.
Ja, was nicht kostet das?
20 Euro.
Oh, ja. Schon.
Aber wenn ich mich so umgucke... Ich glaube, vielen fanden den vorletzten besser.
Naja, du hilfst, ne, du befeuerst, ja, Stefan. Das kriege ich doch mit.
Nee, ist ja auch
nein. Die junge Dame hat mir schon einen Daumen hoch geschickt.
Der Wein ist ja auch sehr warm geworden in den letzten 20 Minuten. Entschuldigung,
aber ich hatte so viele. Ich habe noch so viele Fragen. Ich finde das so wahnsinnig spannend, Stefan. Und ich denke immer so, weißt du, im Erfolg hast du 1000 Menschen, die dir auf die Schulter klopfen. Und wenn es dann nicht so läuft und du kannst für alles was. Aber du kannst eben nichts, wenn der in der zweiten Minute wen umsetzt, die rote Karte, ihr verliert, wenn der Spieler mit der Hand hingeht, wo er nie hätte hingehen sollen und das ist ein Elfmeter und das hier. Und du bist so ohnmächtig an der Außenlinie als Funktionär, der das nicht beeinflussen kannst. Und dann wirst du aber quasi von den Medien und von den Fans.
Nur Vorsicht.
Ich finde, das ist so, man muss so viel aushalten in deiner Funktion und man hat immer das Gefühl, weißt du, ein Fan ist halt Fan sein ganzes Leben lang und der Trainer wird dann, der macht die größten Erfolge, steigt auf und dann läuft es ein paar Spiele nicht und dann muss der einfach gehen, weil du kannst halt ihn viel leichter auswechseln als die ganze Mannschaft und das, ich finde es immer so traurig, aber man muss ja was machen, man kann ja nicht dem zuschauen und weil der Druck ja auch so groß ist.
Fandest du es eigentlich auch traurig, dass der HSV gegen St. Pauli 2:0 verloren hat? Michi, wie war das? Was will das, also, das für dich?
Also rückblickend muss ich sagen, dass es dem HSV sehr geholfen hat, diese ganz eindeutige Derby-Niederlage. Weil man, nein, und das ist ja wirklich so, das muss man objektiv sagen. Das war schon ein Klassenunterschied an dem Abend, dass man dann schon gemerkt hat, um konkurrenzfähig zu sein, müssen wir einfach nochmal was tun. Hätte anders laufen können, wenn Königsdörfer da nicht das Mühe im Abseits ist oder so. Aber trotzdem war es am Ende eine relativ klare Niederlage und das tut dann auch weh im Derby, egal für welche Seite du bist, wenn du das dann verlierst. Vor allem, weil es dann das erste Heimspiel ja war, dann in der Bundesliga. Und deswegen glaube ich, dass ein Rückblickend das eigentlich ganz gut war, weil man dann vielleicht den Aufsichtsrat auch leichter dazu bekommen hat, zu sagen, okay, wir müssen noch echt was tun. Und das hat ja dann auch funktioniert.
Aber ist das so? Hat das geholfen? Ja funktioniert.
Nee. Also man muss jetzt fairerweise dazu sagen, also Erik und ich, wäre auch schlimmer, wenn wir zwei Vorstände nicht wüssten, wie das Budget aussieht. Wir wussten, dass wir noch, dass wir handlungsfähig sind, dass wir auch noch was machen könnten, auch schon noch sehr dominant noch was machen könnten. Aber es ging einfach um diese letzten Tage. Da geht es eher so drum, weniger ums Geld, was da noch zur Verfügung steht, sondern um die Geduld, ob du die dann aufbringst.
Also das Derby hat das nicht befeuert, hast du ja gesagt.
Nee. Okay. Da waren die Dinger auch schon eingestiehlt, sagen wir mal, zumindest mal, oder auf dem Weg.
Und Michael, der Stefan hat eben gesagt, ihr testet 2.000 bis 3.000 Spieler ungefähr.
Hab ich das sich sichten.
Sichtet ihr. Wie viele Weine sichtest du im Jahr, Michael?
Mehr.
Tatsächlich?
Ja, mehr.
Also kann man eine Zahl, weil wir haben es eben gesagt, ich war dahinter und Michael hat wirklich, du hast jede einzelne Flasche einmal probiert.
Na, für meine Leute.
Großartig. Aber, aber das heißt, wie viel, 3.000, 4.000, 5.000 verschiedene Weine probierst du?
Mehr. Also ich probiere jeden Tag bestimmt im Schnitt 20, 25 Weine, ganz krass. Bestimmt, ja. Aber ich trinke das nicht alles, aber vieles.
Und du hast uns mal gesagt, eigentlich ist es am besten, das morgens. Also wenn man richtig Weine ausprobieren will, ist es am besten morgens, das zu tun.
Genau, du bist einfach, man ist fokussierter, man ist hellwach und das ist ein guter Zeitpunkt zu verkosten, ist der Vormittag.
Das aber wie viele Weine kannst du behalten? Also du musst das meiste vergessen, oder?
Ja, nee, also lustigerweise quasi in unserer Branche, hier sitzen ja auch ein paar Kollegen, die auch sich damit beschäftigen. Ich kann mir ganz viele Sachen nicht merken, aber das dann schon, komisch. Also ich weiß
viel. Ja, nicht alle, oder?
Also, bitte.
Oder
wie viele? Ja, also man merkt sich schon viel, aber man hat nie ausgelernt. Das ist das Schöne beim Wein. Und wenn wir heute über die Weine sprechen, schmecken sie in zwei Wochen schon wieder anders und morgen würden sie anders schmecken und mit einer anderen Temperatur würden sie anders schmecken. Du bist nie fertig, aber je mehr du probierst, umso einen besseren Überblick hast du. Was kriege ich für einen Zehner und was kriege ich für 20? Wie ist das Jahr in der Pfalz? Wie ist es an der Mosel oder an der Saar? Daher ist es eben wichtig und dann gibt es eben Weine und das kann ich dir gar nicht, ich kann dir das so nicht erklären, aber ich probiere die und die flashen mich, da kriege ich eine Gänsehaut, die nehmen mich mit, die lösen in mir eine Emotion aus und dann vertraue ich ganz fest, wenn mir das so geht, dann muss es anderen auch so gehen.
Wow. Hast du einen schön. Lieblingswein? Kann man überhaupt sagen, es ist ein Lieblingswein oder kannst du nur eine Region sagen oder eine Traube sagen oder hast du den einen Lieblingswein?
Das ist eine sehr gute Frage. Du solltest Food-Journalist werden.
baue schon mal vor.
Ja, genau. Ja. Für die Karriere danach. Nee, also es kann ich überhaupt nicht sagen. Es gibt den Moment und das Essen und der Moment ist eigentlich Entscheidung, mit wem man es macht.
Also gibt es in diesem Jahr einen Wein, wo du sagst, wow, diesen Wein, Leute, der hat mich umgehauen. Da habe ich Gänsehaut bekommen.
Wow, das ist eine schwere Frage. Also wenn ich so lange überlege, dann offensichtlich nicht, weil sonst würde ich sofort sagen, dass ich habe einen Wein probiert, der mit einem der Iconweine vom Rhonetal und einem Iconwein aus Australien jeweils zu gleichen Mengen zusammen küvettiert wurde. Hermitage, La Chapelle und Penfolds Grange. Der heißt Grange, La Chapelle, die Flasche kostet 2.500. Als ich den probiert habe, habe ich schon gedacht...
Hast du gesagt Penfolds Grange?
Penfolds, kein Penfolds. habe ich das probiert und habe gedacht schon, das ist... Das
ich werde schon locker, merkt
das. Ja, naja. Das wird ein schöner Abend. Du hast gesagt, zu Hause wartet keiner. Ne? Perfekt. Das hat mich schon umgehauen, aber wir waren mit meinen liebsten Freunden in Südafrika, waren da in Babanango auf Safari und dann gab es ein einfaches, aber sehr, sehr gutes Essen und dann trinken wir so den einfachen Chenin Blanc von Beaumont und das ist einfach nur trotzdem genial in dem Moment mit den Menschen an diesem Ort und dann ist wurscht, dass die Flasche vielleicht auch nur 20 Euro kostet, aber das war so besonders und das kannst du aber nicht so einfach reproduzieren. Aber das Geniale ist eben, und das mag ich, was du gesagt hast, Stefan, und ich finde, da müssen wir hin. Du machst also eine Flasche auf, und es ist Alkohol, das musst du aufpassen, deswegen lieber was Gescheites trinken. Du machst etwas auf und dann ist das so cool, dass du dich daran erinnerst. Also das ist der Grund, nicht der Grund ist, weil du Geburtstag hast oder der Grund ist, weil du aufgestiegen bist, sondern der Grund ist, weil du diese Flasche aufgemacht hast. Und deswegen ist dieser Donnerstag dann eben besonders. Und wenn wir da hinkommen, ich glaube, dann machen wir viel richtig.
Aber auch das ist ein bisschen der Grund, ne? Also ich meine, ich bin ja in diesem Wein-Podcast jetzt nicht der Super-Experte, aber diese Leidenschaft, mit der du das versprühst, ist schon krass.
Bewundernswert. Michael. Und das ist ja auch immer eine Sensation, er ist auch noch der Jüngste auf der Bühne.
Ja, das muss man aber erklären.
Das war nicht schlecht.
Das muss man erklären. Sagt
ganz erschrocken. Nee.
Also das heißt, wir haben noch lange was von dir. Die letzte Runde ist immer die Frage, welcher Wein uns am besten geschmeckt hat. Da könnt ihr alle schon mal überlegen. Wir stimmen gleich ab. Stefan, eine alte Tradition ist, jeder auf der Bühne, also jeder hier, muss von jemandem raten, was wohl sein Lieblingswein heute Abend war. Also und du darfst dir, ich glaube, beide wart so eng, ihr müsst euch gegenseitig raten, du musst raten, was ist der Lieblingswein von Michael heute gewesen? Was glaubst du?
Nee, ich habe gemerkt, indem er ihn gut reden wollte, hat mir die Überzeugung gefehlt. Er hat's gut gemacht von den Wörtern her, die er gewählt hat, aber ich hab's nicht gefühlt, wie man heutzutage sagt.
Wir haben ein Bonding hier.
Und beim Chardonnay hatte ich den Eindruck, dass er ihn gut. Nee, ich glaube, dass er der zweite ihm am besten geschmeckt hat.
Okay, Michael?
Ja, würde ich auch so nehmen, wobei ich den Portugiesen auch besonders gut fand. Wenn ich jetzt dran bin bei Stefan, dann würde ich auch sagen, er mag ja eher Riesling oder Chardonnay ist mit Holz. Prickeln auch nicht so gerne, glaube ich auch, dass es der Portugiese war für ihn.
Ja. Gut, echt cool. Ja. Stimmt, war meiner aber von euch auch, oder?
Ja. Der dritte, oder? Wir gucken gleich mal.
Ach so.
Axel, soll ich dich? Nee, ihr müsst auch kommen. Dann Michael, wir mögen das.
Dann
Rat von Axel und von mir noch. Mal sehen. Du kennst uns jetzt so gut nach 6 Jahren.
Also was soll ich jetzt?
Nee, Michi soll,
ich hab's auch nicht verstanden.
Michi soll raten. Michi soll sagen, was ist Axels Lieblingswein?
Okay. Axel kann mich so schwer einschätzen, weil seitdem wir uns kennen, er macht ja immer nur süß und mittlerweile bin ich ganz überrascht, was er alles mag, was ich nicht gedacht hätte, dass er mag, was toll ist. Aber ja, auch klar, ich sage auch der Portugiese. Nee, der Sekt.
Da hätte ich auch drauf getippt.
Aber dann sag noch eine Sache, dann hast du sie alle durch.
Zwei fehlen noch.
Schon der Chardonnay, also der zweite würde ich
sagen. Ja, Weißburgunder.
Ja.
Chardonnay, Weißburgunder, okay. Ja. Und jetzt muss ich Lars auch noch raten.
Das ist jetzt einfach. Alles ist auch
nee, über. Du hast dich ja zurückgehalten, was Wein betrifft.
Ja.
Du hast ja sonst viele Fragen gestellt, aber dass du so richtig euphorisch warst, war ja auch kein Riesling.
Ich habe ja nur über Fußball geredet den ganzen Abend, es tut mir leid.
Ja. Ich glaube...
Gin Tonic von vorher.
Ja, genau. Also ich glaube auch der Weißwein oder der Portugiese.
Richtig, der Chardonnay.
Der Chardonnay.
Und jetzt sind wir gespannt, natürlich bei Ihnen, bei euch. Flasche Nummer 1, wer mochte Flasche Nummer 1 am liebsten?
Das Prickling, der bitte nur einfache Handzeichen.
Einfache Handzeichen, 1, 2, 3. Okay, 4.
Ja, okay.
4. Flasche Nummer zwei war der
Weißwein.
Chardonnay, Weißburgunder. Ah. Oha, das muss ich richtig. So, haben wir so einen Blick so?
Ah, da wird sich Andi rings.
Das ist die Mehrheit. Nein. Ja. Flasche Nummer. Gucken wir mal. Drei. Flasche Nummer drei.
Portugal. Oh ja, das ist dann schon.
Oh, auch. Das ist ein Mehr noch. Und dann Flasche Nummer vier.
Ja, war auch ein paar, ja. Okay.
Und wer fand den ganzen Abend ziemlich blöd? Nein, gut, hat sich keiner gemeldet. Also, ich möchte mich einmal jetzt abschließend bedanken bei dem grandiosen Stefan Kunz. Wir haben also viel gelacht, viel erfahren. Ich glaube, da sind auch, ich habe das Gefühl, da waren noch zwei, drei Schlagzeilen dabei, dummerweise.
Ne? Hier geht es immer nur um das eine.
Na, das müssen aber andere entscheiden, die diesen Podcast dann sich ansehen oder anhören. Es geht ja beides. Also erstmal vielen Dank an Stefan Kunz und den HSV, dass wir heute hier sein durften. Es gibt eine Tradition bei uns, wenn es besonders gut war und das war es, dann bist du fürs nächste Jahr gleich wieder eingeladen. Das hat bisher nur Sascha geschafft. Stimmt das? Nee, Günther Jauch. Und Markus Schneider. Axel, Michael, was kommt noch? Wir sind demnächst auf dem Krimi-Festival am 7. November, ist allerdings auch ausverkauft. Und dann sind wir in St. Peter-Ording demnächst. Also das noch verfolgen, auch live.
Ja. Mit wem? Kann man das schon sagen?
Weißt du das schon? Ich weiß es nicht.
Johannes?
Ja, ich dachte, es ist Johannes Oerding, der bei uns ist, aber vielleicht ist es auch jemand anders. Aber ja. Aber es kann nicht besser werden als heute. Es kann anders werden, aber nicht besser.
Ich dann noch ein Dankeschön an unsere Mitarbeiter. Das habt ihr cool gemacht. Ja.
Die Platte ist auch fast leer geworden. Du hast, glaube ich, gar nicht so viel davon gegessen. Also ich nochmal besonderen Dank.
Und wir sagen nochmal aufs Leben und dann endet der Podcast hier mit aufs Leben.
Perfekt.
Ja. Wenn es noch nicht alle ist. Ja.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.